Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 184. Mein Name ist Tim Pritlove und nach einer kürzeren Pause geht's hier wieder weiter. Und ich habe mir diesmal ein bisschen Zeit gelassen, weil ich mir nicht so richtig sicher war, mit welchem Thema ich denn jetzt hier eigentlich mal wieder voranschreiten möchte. Das Programm manchmal ein bisschen nerdlastig und manchmal sind es auch so die etwas anderen Themen, die mich reizen. Und so soll es auch heute sein und ich wollte mal ein heißes Eisen anfassen, was immer so einen kleinen Etepetete-Touch hat, wenn man darüber redet. Nämlich die Bundeswehr, beziehungsweise grundsätzlich auch so die Frage der internationalen Sicherheitspolitik und was da alles noch so dranhängt. Und dazu freue ich mich zu begrüßen als Gesprächspartner für die heutige Sendung Thomas Wiegold, hallo.
Ja, hallo.
Der du da ganz eifrig am Bloggen bist über dieses Thema, beziehungsweise bist du nicht nur am Bloggen, sondern das beschäftigt dich ja überhaupt schon seit längerer Zeit, oder?
Naja, so seit 17, 18 Jahren. Ich sage immer, ich bin Journalist und Blog ist ein journalistisches Medium für mich. Und da schreibe ich ein bisschen über die Bundeswehr, über Auslandseinsätze, über deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik und eigentlich auch immer mit diesem journalistischen Anspruch.
Augen geradeaus heißt das.
Ja, ist doch ein programmatischer Titel. Ja,
auf jeden Fall.
Vor allem ist es im Deutschen so schön doppeldeutig, weil es ja nicht nur den militärischen Befehl bedeutet, sondern bedeutet ja auch ein bisschen nach vorne gucken.
Also hast du visionäre Anteile.
Wenn man so will, ja. Wer hat das nicht?
Aber damit hat es ja nicht angefangen. Also wo kommst du, hast du so eine klassische Journalistenausbildung genossen?
Aber hallo, ja, ich bin seit 30 Jahren professioneller Journalist, richtig mit Volontariat bei der Deutschen Presseagentur, 18 Jahre bei Nachrichtenagenturen, dann 11 Jahre beim Fokus und seit einem Jahr freiberuflich.
Mhm. Und was hat dich da zu bewegt, dich da freiberuflich zu machen, wenn du vorher so in großen Unternehmungen unterwegs warst?
Naja, ich wollte so ein bisschen mein eigenes Ding machen und ein bisschen tiefer in Themen reingehen, die in normalen Medien eigentlich auch immer am Rande sind. Also man muss ja sehen, was ich da mache, ist ein Minderheitensport oder ein Orchideenfach. In den großen Medien tauchen diese Fragen Sicherheits-, Verteidigungspolitik, Auslandseinsätze immer dann auf, wenn es geknallt hat zum Beispiel. Also wenn es wieder Tote in Afghanistan gegeben hat oder so, dann ist Interesse da oder die Wehrpflicht wird abgeschafft. Aber das ist immer sehr punktuell. Also die kontinuierliche Beobachtung dieses Umfelds, die ist doch relativ selten.
Aber ist das nicht bei allen Themen irgendwie so?
Naja, es gibt Themen, die sind mehr im Mainstream verankert. Muss man auch einfach so sagen. Also mein Eindruck ist schon, dass den meisten Leuten hierzulande, was die Bundeswehr macht, eigentlich normalerweise relativ egal ist.
Mhm. Das ist so ein fernes Wesen, was, von dem man immer weiß, dass es das gibt, aber eigentlich läuft man nicht selber hin, ja, und beschäftigt sich damit.
Ja, und es gab mal einen Bundespräsidenten, der das auf die schöne Formel des freundlichen Desinteresses brachte. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Welcher war denn das?
Den haben wir nicht mehr. Das war der, der dann...
Kein Zweifel.
aber er hat schon, glaube ich, ganz recht.
Ja, welcher war es denn?
Ich meine, es war Köhler.
Ah ja.
Ich hoffe, ich vertue mich jetzt da nicht. Ich müsste nachgucken, aber nach meiner Erinnerung war es Köhler, ja.
Aber Köhler ist das ja so eine Sache, was der mal gesagt hat, oder nicht?
Was er gesagt hat, ist nicht so eine Sache, sondern was daraus geworden ist und wie damit umgegangen wurde, auch von ihm selbst, das ist natürlich eine ganz andere Frage, ist schon klar.
Mhm. Aber vielleicht nochmal kurz so bei dir bleibend, was beim Fokus, aber du hast quasi immer Bundeswehr schon so als Schwerpunktthema gehabt.
Ja.
Warum?
Ja.
Haben sie gedient?
Nö, natürlich nicht. Bin anerkannter Kriegsdienstverweigerer.
Wie kommt man dann zu dem Thema?
Ja, also ich sage dann immer, zu Bismarcks Zeiten war der deutsche Botschafter im Vatikan ein Protestant. Und die Kollegen, die über Gesundheitspolitik berichten, müssen ja auch nicht krank sein. Also von daher finde ich, das kann man schon machen. Nee, aber mal ernsthaft. Ich bin da reingerutscht, ganz interessant, nämlich 1993, als es den ersten bewaffneten Auslandseinsatz deutscher Soldaten seit dem Zweiten Weltkrieg gab, nämlich in Somalia damals. Mhm. Vielleicht erinnert sich ja noch der eine oder andere. Das Ganze endete dann relativ abrupt, Stichwort Black Hawk Down. Das ist vielleicht noch ein bisschen bekannter.
Wo die Amerikaner da irgendwie durch die Straßen geschleift wurden.
Ja, genau. Und dann
auch die Amis 0, nix ausstiegen.
Ja, weil auch die amerikanische öffentliche Stimmung sofort kippte und das ging dann nicht mehr weiter. Jedenfalls habe ich damals gesagt, es ist der erste bewaffnete deutsche Auslandseinsatz. Das ist etwas Neues und da muss man auch aus deutscher Perspektive drüber berichten. Ich war damals bei der Nachrichtenagentur AP, Associated Press. Die hatte damals noch einen deutschen Dienst, inzwischen gibt es den nicht mehr so. Und die ganze Berichterstattung aus Mogadischu damals wurde von Amerikanern gemacht. Und für die Amerikaner waren natürlich die Deutschen jetzt Nation Nummer 17 in einem multinationalen Einsatz. Also ob die Deutschen kamen oder die Marokkaner oder wer auch immer, interessierte die ja natürlich wirklich so am Rande. Also habe ich gesagt, da muss ein deutscher Journalistin aus deutscher Perspektive für Deutschland darüber berichten. Und das habe ich gemacht.
Aber zu dem Zeitpunkt hast du quasi Bundeswehr noch gar nicht auf dem...
Nicht wirklich, nein, immer mal, wie man das so hat. Also es gibt ja die typischen Sachen, die man im Volontariat hat. Das hat jeder Journalist. Irgendwo gibt's dann mal Berührungspunkte, weiß ich nicht, mit der örtlichen Garnison. In meinem Fall natürlich, weil ich in Kiel mein Volontariat gemacht habe. Und da ergab es sich natürlich, dass man über die Gorch Fock mal was geschrieben hat oder ähnliche Dinge. Aber das waren wirklich nur so punktuelle Ausnahmesachen.
Mhm. Nun warst du da, wie lange?
Am ersten Mal 3 Wochen und dann noch zweimal 2 Wochen.
Und?
Rückblickend sage ich war ziemlich blauäugig. Was ich dann gemerkt habe, als ein paar Wochen, nachdem ich aus Mogadischu zurückgekehrt war, ein Kollege von mir, der Berliner Fotograf Hansi Kraus, da totgeschlagen wurde. Vom Mob. Das war dann auch ich war ja nicht dabei, aber es war so ein Aha-Erlebnis, so nach dem Motto, verdammt, das
hätte dir auch passieren
können. Hätte mir ganz genauso passieren können. Ich bin genau da rumgelaufen, wo er auch rumgelaufen ist. Mhm. Und da dachte ich, hast du einfach ein Scheißglück gehabt. Also, gut, jedenfalls ich war dann halt in Mogadischu ab und zu und auch in vor allem dann in Belletwane, wo die Deutschen stationiert waren. Und es war ja in dem Sinne nicht so, wie es jetzt zum Beispiel in Afghanistan ist. Es war ja vom eigentlichen Einsatz her, den die Bundeswehr gemacht hat, relativ belanglos. Da hat sich natürlich seitdem eine ganze Menge verändert, aber es war, glaube ich, im Bewusstsein deutscher Streitkräfte, auch im Bewusstsein der Politik, war das einfach eine Zäsur.
Was heißt, es war belanglos? War das jetzt nur so ein ja, wir waren jetzt auch da und haben mal so getan, als wären wir beteiligt gewesen?
Nee. Also die Idee dahinter war ja, die Deutschen hatten ja ganz bewusst keinen Kampfauftrag damals, sondern sie hatten den Auftrag, Logistik, also Nachschubversorgung zu machen für eine indische Brigade. Mhm. Dummerweise kamen die nie. Und dann haben die sich halt anders beschäftigt, weil man ist ja Bundeswehr, man ist ja deutscher Soldat, dann haben die Sachen, die auch sicherlich sinnvoll waren, also es klingt jetzt ein bisschen verniedlichend, aber es war schon eine Leistung, also Brunnen bohren, unterstützen, das Krankenhaus, das örtliche wieder auf Vordermann zu bringen. Also die haben durchaus Sachen gemacht, die damals sinnvoll waren oder zumindest sinnvoll erschienen, die aber eigentlich keine Soldatenaufgabe waren.
Das scheint ja so ein bisschen das Image auch der Bundeswehr zu sein. So, wir kommen und wir bohren die Brunnen und wir bauen die Krankenhäuser wieder auf und wir tun immer Gutes, so auch so ein bisschen aus der Angst heraus der Geschichte, dass man nicht unbedingt jetzt so als Todesengel vor Ort aufschlagen möchte. Kann das sein?
Naja, das ist dann weniger, glaube ich, der Bundeswehr geschuldet als der deutschen Politik, die gerade bei Afghanistan über Jahre hinweg versucht hat, diesen Eindruck zu vermitteln. Also den Eindruck, eigentlich schicken wir das technische Hilfswerk hin und dass die Waffen dabei haben, naja gut, das also
zum
ist
zum eigenen Schutz.
Zum eigenen sagen, Schutz, ja. Wenn mal die Bösen kommen.
Ja.
dass natürlich der Auftrag von Streitkräften ganz anderer ist. Ganz davon abgesehen, dass Streitkräfte irgendwo hinzuschicken immer die teuerste Lösung ist, weil durch den ganzen Aufwand, das drumherum, die Logistik, die eigene Absicherung, ist es natürlich teurer, als wenn man das THW einfach hinschickt. Aber es hat auch andere Gründe, die dahinter stecken.
Welche?
Im Punkto Afghanistan wird es ja auch inzwischen klar eingestanden, das ist auch ein Kampfauftrag.
Das heißt, dieser Wandel, der sich damals mit dem Einsatz in Somalia das erste Mal abgezeichnet hat, ist eigentlich schon längst vollzogen.
Der ist schon längst vollzogen, ja. Also vielleicht noch nicht so ganz in der öffentlichen Wahrnehmung, aber im Bewusstsein der Streitkräfte schon lange, ja.
Bleiben wir doch vielleicht erstmal so bei dem Allgemeinen der Bundeswehr. Ich glaube, es ist auch nicht unbedingt jedem so klar, wie eigentlich so ein Apparat funktioniert. Du dürftest da ja auch ein bisschen Einblick genommen haben, weil du wahrscheinlich auch viel Kontakt hast mit den entsprechenden Entscheidungsleuten. Meine lange Zeit war so, gut, nach dem Krieg, klar, gab es erstmal keine Streitkräfte und nie wieder Krieg, weil von deutschem Boden ausgehen etc. pp. Irgendwann sah man dann die allgemeine Bedrohungslage durch den Kalten Krieg wiederum als so schlimm an, dass man dann doch wieder eine eingeführt hat. Mhm. Aber immer so mit diesem Beigeschmack, naja, das ist aber jetzt das Gegenteil der Wehrmacht, das ist jetzt meine Interpretation.
Mhm. Ja, ist ja nicht ganz falsch.
So, ja, wir sind jetzt mal bewusst irgendwie überhaupt nicht Nazi und wir haben irgendwie ganz andere Ziele und wir werden das auch immer und ewig so beibehalten. Und daraus kommt ja auch so dieses, wir machen keine Kampfeinsätze, sondern wir sind ja hier nur zur Verteidigung da und so weiter. Und das ging ja auch lange Zeit eben so, bis Ende der 80er Jahre, nachdem sich dann
sozusagen die Bedrohung durch den Warschauer Pakt sich mehr oder weniger in Luft auflöst.
Genau, weil sich der Warschauer Pakt in Luft auflöste.
Ziemlich genau so,
ja. Und mir nichts, dir nichts, auch alte Gegner dem eigenen Regierungsbündnis, also was heißt Regierungsbündnis, dem NATO-Bündnis beitraten. Aber ich weiß nicht, inwieweit du die Zeit vorher auch bewerten kannst. Man wird sicherlich auch nochmal ein bisschen zurückgeschaut haben, bist ja auch quasi Bürger Westdeutschlands
jahrzehntelang
gewesen, sozusagen, mit Erfahrung. Inwiefern hat denn die Bundeswehr dieses ursprüngliche Versprechen auch eingelöst?
Naja, es war ja ein Versprechen, was nie abgefordert wurde. Also jetzt in den Zeiten der Blockkonfrontation, da saßen ja alle, halt die Deutschen, genauso wie Unmengen von Amerikanern, Belgiern, Franzosen, Niederländern, Kanadiern, was sich heute ja keiner mehr bewusst war, saßen alle irgendwo in Westdeutschland rum und warteten auf den Angriff des Warschauer Pakts. Also das war ja eine Situation, die, ich sag nur drei Kreuze und verdammtes Glück gehabt, nie eingetreten ist. Von daher ist es natürlich müßig, was hätte das bedeutet? Also es hätte vermutlich zur Hochzeit des Kalten Krieges, der dann ein heißer geworden wäre, die Vernichtung Deutschlands auf beiden Seiten bedeutet.
Durch die enormen Waffenarsenale, die
ja, letztendlich wären wahrscheinlich irgendwann auch Atomwaffen eingesetzt worden.
Das drohte auf jeden Fall.
Ja, natürlich.
Aber das war ja auch so eigentlich, zumindest die junge Gesellschaft, also das ist das, woran ich mich jetzt selbst erinnern kann, weil da war ich quasi Teil davon in den 80er Jahren. Das war so dieses Damoklesschwert, was über allen schwebte und was weiß ich, alle möglichen Auswirkungen hatte, nicht wahr? Die Friedensbewegung, die Grünen sind da ein Teil davon und auch so banale Sachen, was weiß ich, so neue deutsche Welle, Spaßgesellschaft, ja, man streift diese ganze Bedrohung ab, indem man sich auch so dem totalen Wahnwitz hingibt. Und dann hat sich einfach viel geändert. Aber auf der anderen Seite, gut, ich meine, es ist vielleicht nicht abgerufen worden in dem Sinne, dass es nie zu diesem Ernstfall kam. Aber das ist ja gar nicht das, was ich meine. Sondern es war so dieses, wir sind jetzt eine andere Bundeswehr, wir stehen da staatstreu, wir sind da nicht Nazis, wir sind, wir haben einen rechtsstaatlichen Auftrag, den wir ja auch in der Ausbildung nach innen weitergeben müssen. Ja. Wie weit ist denn die... Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass der Bundeswehr jemals erfolgreich vorgeworfen werden konnte, dass sie jetzt so ein Nazi-Hort geworden sind, wo Leute, die Bock auf Schießen und Ballern haben, ein schönes Zuhause haben. Insofern kann man doch schon auch von einem gewissen Erfolg sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also das verbindet sich ja mit den Begriffen Staatsbürger in Uniform und innere Führung. Und natürlich gab es gerade in den Anfangszeiten Leute, die aus alten Zeiten aus der Wehrmacht stammten und teilweise sicherlich auch versucht haben, solches Gedankengut mitzubringen, das hat nicht Fuß gefasst und also die Bundeswehr behauptet immer, sie sei die demokratischste Armee, die Deutschland je gehabt habe, und da würde ich ihr auch nicht widersprechen an der Stelle.
Und durch welche strukturellen Maßnahmen ist das gelungen? Also was hat sozusagen dazu beigetragen, dass das auch funktionieren konnte?
Also ich denke, dieses Leitbild vom Staatsbürger in Uniform. Also jetzt müssen wir mal zwei Dinge trennen vielleicht. Wenn man sowas sagt, kriegt man dann schnell zu hören, naja gut, aber der Ton war natürlich weiterhin kommissköppig bis dort hinaus und so weiter. Gut, das ist dann sozusagen die praktische Seite von Militär. Aber wenn wir auf die politischen Grundlagen gucken, eine Armee, die auf die Verfassung vereidigt ist, die also auch ganz dezidiert dazu geschaffen wurde, die Grundwerte zu verteidigen, das ist schon ein ganz anderer Ansatz.
Als andere Armeen?
Als deutsche Armeen davor.
Ja.
Das auf jeden Fall. Also man muss es ja immer vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte sehen. Und das mit den anderen Armeen, gerade unsere europäischen Nachbarn, also vor allem Frankreich und Großbritannien, haben natürlich ein ganz anderes und vor allem auch ein ungebrochenes Verhältnis zu Militär, zu militärischen Einsätzen, zu militärischem Agieren überhaupt. Also dieser Bruch, den es in der deutschen Geschichte Gott sei Dank gab, den gibt es in den Ländern nicht, weil da ist Militär sehr selbstverständlich auch ein Mittel der Außenpolitik. Gerade wenn wir uns die Franzosen angucken, die keine Probleme haben, irgendwo in Afrika zu intervenieren.
Wie zum Beispiel jetzt in Libyen.
Zum Beispiel, ja. Libyen wäre so ein Beispiel. Es ist nicht klassisches französisches Interessengebiet, aber es gab ja genügend andere Beispiele. Briten in Sierra Leone, Franzosen im Tschad und Zentralafrikanische Republik und ähnliches. Mhm. Was aus deutscher Sicht für Deutschland undenkbar ist.
Mittlerweile.
Ja, also seit dem Zweiten Weltkrieg oder seitdem es die Bundesrepublik gibt.
Aber könntest du sagen, wie es der Bundeswehr gelungen ist? Also ich meine, strukturell, man könnte ja sagen, so eine Militärstruktur, hierarchisch, Kommandobefehle etc. Ist nicht unbedingt jetzt der ideale Ort, um solche Verhaltensweisen zu gebären. Ja? Was hat denn die Bundeswehr anders getan? Also ausbildungstechnisch oder so. Ich war ja nicht bei der Bundeswehr, keine Ahnung.
Ich war auch nicht bei der Bundeswehr. Aber gut, ja. Ich denke, sie hat versucht, und ich kann es ja nur als außenstehender Beobachter beurteilen, sie hat versucht, schon dieses andere politische Verständnis von Streitkräften auch bei der Ausbildung ihrer Soldaten mit einzubringen. Also wenn ich so daran denke, dass Offiziere inzwischen auf jeden Fall studieren müssen. Also wenn man Offizier werden will, muss man studieren. Und das an Hochschulen, natürlich, es gibt auch diese beiden Bundeswehrhochschulen in München und in Hamburg, wo aber das Studium selber eigentlich eine zivile Angelegenheit ist. Mhm. Also es ist nicht so, die gehen auf eine Militärakademie und
lernen Krieg
und sonst nicht viel, sondern es ist eigentlich eher umgekehrt.
Was studieren denn die Offiziere so?
Alles Mögliche, von Pädagogik über Maschinenbau bis zu Wirtschaftswissenschaften. Also eigentlich alles, was man auch im zivilen Leben studieren würde.
Und kommt das dann überhaupt für die noch zum Einsatz?
Naja, sie sagen, oder ihr Beruf ist Soldat zu sein. Aber mit diesem Ausbildungshintergrund, dass sie Diplompädagoge sind zum Beispiel. Also ich kenne einen, der ist Diplompädagoge und bringt das dann immer auf die leicht witzig gemeinte Formel: Ich bin bewaffneter Kindergärtner. Und das ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Okay. Ja, aber es ist nicht so, dass er jetzt pädagogische Kenntnisse nicht zum Einsatz bringen könnte.
Nein, natürlich nicht. Also natürlich muss man auch, wenn man so einen Laden managt und wenn man, weiß ich nicht, ein paar hundert Leute befehligt, muss man natürlich trotzdem auch vielleicht eine Ahnung haben, wie man mit diesen Leuten umgeht. Also diese Vorstellung mit Befehl und Gehorsam, einer sagt und alle machen, ist natürlich bei jeder Großorganisation ein bisschen komplizierter. Auch in einer normalen Firma ist es, es heißt zwar nicht Befehl und Gehorsam, aber ein Chef ordnet an und andere führen das aus. Und auch da spielt schon sehr stark eine Rolle, wie er mit den Leuten umgeht. Mhm.
Dieses haben sie gedient, das war lange, lange Zeit, war es ja so, dass wenn man nicht zur Bundeswehr gegangen ist, also ich habe das Gefühl, so in meiner Generation lief das so langsam aus.
Ja.
Aber man merkte noch, dass das schon da war. Leute, die nicht zur Bundeswehr gehen, haben ja nichts, wie soll ich sagen?
Nichts
haben
sich, fürs Leben gelernt.
Ja, sozusagen. Nicht gelernt, sich in solche, also ich interpretiere es eher als so einen Wunsch der Etablierten, dass Leute doch sich, dass sie lernen, sich in solche Führungsstrukturen einzuordnen, ne, und mal Hierarchie richtig gelebt zu haben, von unten nach oben, damit sie wissen, wie der Hase läuft, auch im richtigen Leben. So, ne? Und das ist natürlich dann auch etwas, was so in den 80er Jahren kräftig unter die Räder gekommen ist, so als Gesellschaftsbild. Jetzt ist durch diesen, schon, wie wir schon angedeutet haben, durch dieses Somalia-Ding und die ganzen anderen Einsätze 20 Jahre vergangen und jetzt haben wir ja schon wieder einen weiteren Wandel, wo ja auch die Bundeswehr auf einmal nicht mehr die Wehrpflicht hat, um ihr neues Personal zuzutreiben, sondern erstmalig darauf angewiesen ist, freiwillig Leute aufzunehmen. Das ist ja lange, lange, lange Zeit immer wieder diskutiert worden. Jetzt ist es umgesetzt worden durch den besonders populären
auch nicht Verteidigungsminister.
Auch nicht mehr Verteidigungsminister, genau. Herrn Gutenberg. Und was hat sich das eigentlich schon immer abgezeichnet? Ist das so der Weg, den die Bundeswehr eigentlich auch selber gehen wollte? Oder hat hier jetzt etwas stattgefunden, was gegen den Wunsch der Bundeswehr läuft?
Ja, es war an einer Stelle gegen den Wunsch der Bundeswehr. Und zwar an der Stelle, du hast gesagt, in die Leute zuzutreiben. Also im Grunde genommen, sie hatten auf eine recht kommode Art den potenziellen Nachwuchs schon mal zur Begutachtung da. Also die Leute kamen, oder die jungen Männer, es waren ja nur Männer, das muss man ja auch noch berücksichtigen, die kamen also zwangsweise. Und ein Großteil derjenigen, die sich länger verpflichtet haben als Zeitsoldat oder als Berufssoldat, kamen aus diesem Kreis der Wehrpflichtigen. Weil die waren schon mal dabei, die fanden das dann gut und dann waren sie da. Und wenn man die nicht so über diese Weise bekommen hätte, und das ist das Problem, was die Bundeswehr jetzt hat, muss man ja irgendwie an die Leute rankommen, die man begeistern will, die man langfristig gewinnen will. Und auf Seiten der Bundeswehr, das geben auch Generale zu, wenn man mit ihnen spricht, war das letztendlich aus Militärsicht das letzte noch verbliebene Argument für die Wehrpflicht. Alles andere, ein Volk steht auf in Waffen, wenn der Feind kommt, das hat sich erledigt. Das ist nichts mehr, womit man in absehbarer Zeit rechnen muss. Das heißt, die Professionalisierung der Armee war ja eigentlich schon längst überfällig. Also es ist ja schon seit Jahren so, in die Auslandseinsätze wurden keine Wehrpflichtigen mitgenommen. Mhm. Das war von vornherein ausgeschlossen. Das war keine gesetzliche Grundlage, aber das war sozusagen eine Vereinbarung oder eine Festlegung. Sondern es ging nur die hin, die freiwillig verlängert haben. Da gab es dann diese freiwillig länger Wehrdienstleistenden, die bis zu 23 Monate aufstocken konnten. Und die gingen und gehen, das ist halt ja auch nicht anders, in die Auslandseinsätze. Aber der normale Wehrpflichtige mit seinen 9 Monaten über lange Zeit, oder am Ende waren es ja nur noch 6 Monate, der hat nie den Kosovo oder Afghanistan gesehen. Und man braucht bei solchen Einsätzen ja auch Leute, die ein gewisses Ausbildungsniveau haben. Die man darauf vorbereitet hat, auf die Situation, auf Gefährdungen, auf den Umgang mit Gefahren, auf das soldatische Handwerk.
Mhm. Bist du sicher, dass es da keine Ausnahmen gab?
Nein.
Ich meine mich gerade an jemanden erinnern zu können, der auch im Kosovo war, aber mir ist jetzt sein Status ehrlich gesagt nicht ganz klar. Vielleicht war er doch schon über den Grundwehr Einsatz hinaus, egal.
Gut. Also das kann eigentlich nicht sein, weil...
Okay,
wenn
es nicht sein kann, dann ist es wahrscheinlich nicht so. Aber schon, wenn man einmal nach der Grundwehrdienst gesagt hat, ich bleibe jetzt hier einfach noch ein paar Jahre länger, dann wurde einem aber auch unter Umständen gesagt, dass man dann dahin gehen muss. Oder
nicht nur unter Umständen, sondern das war schon klar. Also es war bei allen klar, die über den Grundwehrdienst hinaus verlängert haben, dass sie damit auch unterschrieben haben, ich bin bereit, in einen Auslandseinsatz zu gehen.
Und man kann das, dann auch gar nicht mehr Nein sagen.
Man kann dann auch nicht mehr Nein. Gut, es gibt dann, weiß ich nicht, gesundheitliche Probleme vielleicht oder
psychologische.
Psychologische oder, also sagen wir mal, generelle Ausschlussgründe, die dazu führen, dass jemand nicht nach Afghanistan oder in Kosovo geschickt werden kann. Aber die grundsätzliche Bereitschaft war mit dieser Längerverpflichtung erklärt. Das ist ja heute so mit den freiwillig Wehrdienstleistenden, wie es heißt. Die können ja auch bis zu 23 Monate dienen. Und jeder, der sich für länger als ein Jahr verpflichtet, erklärt damit automatisch seine Bereitschaft, in den Auslandseinsatz zu gehen.
Mhm. Aber bleiben wir nochmal kurz bei der Wehrpflicht und was der Wegfall jetzt so für Auswirkungen hat. Ich meine, bei anderen Ländern ist das ja, weiß nicht, gibt es überhaupt im europäischen Raum noch Wehrpflichtarmeen?
Es gibt noch ein paar, aber das...
Bei wem ist das noch so?
Fällt dir da was ein? Osteuropäischen Nachbarn.
Mhm.
Polen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich meine, ja, baltische Länder.
Aber in Westeuropa überhaupt nicht?
Nein, in Westeuropa im Prinzip nicht mehr. Nein, die haben alle gesagt, das ist kein Instrument, was wir noch brauchen. Die USA ja schon sehr lange übrigens. Ja. Nicht? Ja, schon seit den... nach dem Vietnamkrieg haben die das ja bereits abgeschafft.
Mhm. Was ja auch immer so ein Argument ist, ist, also ich habe die politische Diskussion um dieses Für und Wider mit Wehrpflicht immer nur so sehr am Rande verfolgt, aber was mir immer so hängen blieb oder was ich aus eigener Betrachtung auch immer gesehen habe oder meinte gesehen zu haben, ist so dieses, in dem Moment, wo man eben sagt, okay, wir sieben jetzt mal aus allen,
mhm. ja,
und wir rufen vielleicht nicht jeden ein, aber wir haben uns irgendwie zumindest mal alle mal angeschaut und so, und dann gibt's ja eben genau diesen Fall, Leute erwärmen sich dafür, die das nie so gedacht haben,
ja,
und bei anderen ist es vielleicht auch genau andersrum, die immer davon geträumt haben, Soldat zu sein, und kommen, waren sie da, dachten sich, oh Gott,
ne? Schnell weg hier.
Das ist ja auch, das führt ja dann sozusagen auch erstmal so zu so einer Motivationsmischung, die der Bundeswehr eigentlich nur sehr recht sein kann, dass Leute auf einmal so ihr Herz für etwas entdecken, ne, die dann auch wirklich gerne da sind, die dann vielleicht so jetzt nie den Weg finden würden. Auf der anderen Seite, frage ich mich natürlich auch, wer entscheidet sich jetzt freiwillig für die Bundeswehr? Ist das jetzt nicht eigentlich so salopp gesagt so, dass das Mehr der Perspektivlosen, die für sich im Arbeitsmarkt oder sonst irgendwie da keine Zukunft mehr sehen und sagen, ach, dann gehe ich mal zur Bundeswehr, die nehmen jeden?
Also die These gibt's natürlich. Es gibt ja den Münchner Professor Wolfson, der von einer Prekarisierung und einer Verostung der Bundeswehr spricht. Also ganz klar die These, in den Öden des Ostens, wo die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist, meldet man sich dann gerne zur Bundeswehr. Ob das wirklich so schlimm kommt, weiß ich nicht. Kann auch im Moment, glaube ich, keiner sagen. Und
aber die Diskussion gibt's schon.
Die Diskussion gibt's schon, auf jeden Fall. Also man weiß natürlich auch aus anderen Ländern, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Situation am Arbeitsmarkt und der Bereitschaft, zum Militär zu gehen. Also wenn wir uns das in den USA angucken, da gibt es ganze Landstriche irgendwo in den Appalachen oder in West Virginia, wo überproportional viele Leute sich dann zum Militärdienst melden, weil es gibt Geld, es gibt unter Umständen Möglichkeit für ein Studium, es gibt einfach Lebensperspektiven, die sie sonst nicht haben. Gut, das muss man einpreisen, das ist so. Wie stark sich das in Deutschland auswirken wird, ist glaube ich noch ein bisschen zu früh, das zu sagen. Und andersrum übrigens, die nehmen jeden, stimmt ja auch nicht. Sondern es gibt ja schon Auswahlkriterien, die natürlich umso so stringenter und strenger sind, je längerfristig oder je höher die Stellung ist, die man anstrebt. Also für einen Offizier gibt es ganz festgelegte, klare Voraussetzungen, die einer mitbringen muss. Es gibt physische Anforderungen natürlich. Also nach dem Motto, wer seine Liegestütze und Klimmzüge nicht schafft, der
braucht gar nicht erst zu klopfen.
Braucht auch gar nicht erst zu klopfen. Das ist übrigens ein ganz, ganz interessanter Ansatz, wenn man sich die Nachwuchswerbung anderer Länder anguckt. Ich sagte ja schon, die Briten oder die Franzosen haben ein deutlich anderes, ungebrochenes Verhältnis zum Militär. Es gibt zum Beispiel einen berühmten Werbespot der Royal Marines in Großbritannien, wo die Leute wirklich durch richtig übel, wie man sich das vorstellt, Situationen gescheucht werden, also unter Wasser und durch den Schlamm und hoch auf den Turm und Stacheldraht und also all diese Vorstellungen, die man da hat. Und dann wird immer eingeblendet, ist dir das zu viel? Denk gar nicht erst dran, dich zu bewerben. You don't even think about applying. Also ja. Das ist schon, also das wollte ich nur ein bisschen zur Illustration, dieses, die nehmen jeden, ist einfach eine falsche Ansicht.
Deutsche Bundeswehrwerbung ist aber ein bisschen anders, ne? Das ist mehr so.
Ja, die ist ein bisschen.
Weiß ich, habe jetzt nicht so viel gesehen, aber ich habe immer so das Gefühl, das hat mehr so mit Ausbildungsperspektiven
und so weiter. Also nach dem Motto, du kannst bei uns Koch oder Kfz-Mechaniker werden. Also ja, so ist das und das. Ich finde das traurig. Also das sage ich denen ja auch ab und zu. Ich finde das einfach deswegen traurig, weil die den Leuten auch ein falsches Bild vorgaukeln. Also man muss den Leuten sagen, du kannst zwar bei uns Kfz-Mechaniker werden, aber du kommst nicht zu uns in erster Linie, weil du Kfz-Mechaniker werden kannst oder willst, sondern du wirst Kfz-Mechaniker dann in Kundus und da deine Arbeit vielleicht machen. Oder wenn du in der Lage bist, ein Auto zu reparieren, bedeutet das, dass du irgendwo auf einer staubigen Landstraße in Afghanistan, wo du jeden Moment beschossen werden kannst, ein liegen gebliebenes Fahrzeug wieder flott machst. Ich finde, das muss man den Leuten eigentlich auch direkt dazu sagen. Also diese Nachwuchswerbung, die Bundeswehr jetzt macht, ist mir schon ein bisschen zu sehr, hoch, wie schön, hier können sie Karriere machen.
Aber jetzt so ein Stuntvideo zu drehen, wenn man irgendwie in der Wüste in Afghanistan steht und irgendwie unter Beschuss den Wagen repariert, wäre jetzt auch nicht gerade unbedingt besonders einladend, oder?
Es gibt ja zwischen diesen beiden Extremen vielleicht noch gewisse Zwischentöne, könnte man sich ja denken. Nein, aber Mir geht's einfach darum, ich finde, man muss den Leuten schon sagen, wenn du zur Bundeswehr gehen willst, erstens, primär bist du Soldat und zweitens bist du dann Koch, Kraftfahrer, Kfz-Mechaniker, was auch immer.
Warum wolltest du denn nicht hin?
Ach, jetzt wirst du aber sehr persönlich.
Naja,
ich habe ja auch mal Theologie studiert und fragst mich auch nicht, warum ich Theologie studiert habe.
Ja. Ich auch noch. Da hake ich auch gerne nochmal nach.
Es war damals meine persönliche Entscheidung. Übrigens auch noch mit Prüfungskommission. Also das waren noch Prüfungsuntersuchungskommission beim Kreiswehrersatzamt, wo ich das rechtfertigen musste.
Also wir reden ja auch von einer Zeit, muss man sagen, wo man sich eben aktiv bemühen musste, sozusagen nicht zum, also man musste sagen, ich will Zivildienst machen, wenn man jetzt nicht total verweigert. Ja. Man hatte nicht einfach die, ich nehme das oder ich nehme das Option, sondern man musste richtig begründen, warum man nicht hin will. Ja. Das ist ja schon nochmal eine andere Situation.
In der Tat, ne?
Muss man schon nochmal klar machen.
Ja. Ja gut, das ist jetzt 30 Jahre her, ne? Oder knapp 30 Jahre.
Gut, also ich meine, ich kann das nachvollziehen. Ich hatte jetzt mangels der richtigen Staatsbürgerschaft stand ich nicht vor der Wahl. Aber würdest du es heute, würde dich das jetzt mit deiner ganzen Bundeswehrerfahrung mehr interessieren?
Nee, ich weiß es nicht. Also
du bist schon,
dazu muss ich mal, wenn wir jetzt schon persönlich werden, es gibt ja, die Bundeswehr bietet ja an sogenannte Wehrübung für zivile Führungskräfte. Das heißt, da werden dann Manager aus verschiedenen Bereichen, aber auch Journalisten werden eingeladen. Wir stecken euch 2 Wochen in Uniform und ihr guckt euch 2 Wochen mal an, wie das bei der Bundeswehr eigentlich ist.
Ach.
Da kriegt man so einen temporären Dienstgrad, wird man, weiß ich nicht, Oberleutnant auf Zeit oder so etwas für die 2 Wochen
halt. Ist das so die Bundeswehr-Variante von Weltraumtourismus sozusagen?
Nee, das ist die Bundeswehr-Variante von gehobenem Schnupperpraktikum.
Aha.
Okay. So, da werde ich auch ab und zu gefragt, willst du das nicht auch machen? Und ich sage, das geht nicht. Dann gucken mich alle groß an. Ich sage, dann ich bin anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Ja, das können Sie doch zurücknehmen. Und dann sage ich, ich werde einen Teufel tun. Ich werde einen Teufel tun, diese Entscheidung von vor 30 Jahren einfach aus dem Grund jetzt zurückzunehmen.
Ja. Aber was muss man denn da oder was darf man denn dann machen bei diesem Schnupperpraktikum? So richtig einmal Grundausbildung light?
Ja, sehr light, weil einfach durch den Zeitrahmen, 2 Wochen ist ja nicht so doll viel. Aber ja, man kriegt dann so eine Guided-Tour und inklusive Schießen, ja.
Mhm. Okay. So, also ich meine, wer, weißt du, kennst du jemanden, der das mal gemacht hat? So?
Ich kenne einige, die das mal gemacht haben. Ich finde ja die Idee so schlecht nicht, Leuten auch aus der Wirtschaft mal zu zeigen. Es gibt ja andersrum gibt es ja immer wieder, dass man, weiß ich nicht, Praktikum ist vielleicht der falsche Begriff, aber dass Leute mal in anderen Bereichen sich umtun. Und warum sollen sich nicht mal Manager auch bei der Bundeswehr umtun?
Mhm. Ja, klar.
Einfach um zu wissen, was läuft da eigentlich? Gerade weil es ja zunehmend jetzt durch die Altersstaffelung Leute gibt, die nie bei der Bundeswehr waren. Und das wird ja natürlich noch mehr sein. Also vor 20, 30 Jahren hatte ein Großteil der Männer halt gedient, wie das hieß. Mhm. Und das wurden immer weniger und demnächst sind es extrem wenig. Und die haben natürlich ein Bild von der Bundeswehr, was vielleicht nicht unbedingt stimmt. Und deswegen finde ich das nicht schlecht.
Welches Bild muss man sich denn jetzt machen von der Bundeswehr? Ich meine, jetzt hatten wir 20 Jahre des Wandels, befördert vor allem durch die weltpolitische Lage, das immer wieder wohl diskutierte, geänderte Sicherheitsprofil oder wie nennt man das? Sicherheitslage hat sich geändert. Ich meine, es ändert sich sowieso immer am laufenden Meter irgendetwas. Aber seitdem ist ja auch eine Menge passiert. Somalia ist ja dann nicht der einzige Auslandseinsatz gewesen und war ja auch eher so ein bisschen erstmal nur klingt so ein bisschen so wie so eine generelle, wir sind jetzt einfach mal dabei, weil wir uns das nicht mehr leisten können, auf internationaler Bühne nicht mehr dabei zu sein.
Ja, also dazu passt ja sehr gut. Ich stand ja in Balletwayne auf der Rollbahn damals im Mai 1993, als die ersten deutschen Soldaten einflogen. Und dann kletterten die aus ihrem Flugzeug und einer, nach meiner Erinnerung war es der General, der dabei war, sagte den denkwürdigen Satz, wir sind wieder in der Familie. Ja, es ist ja eine Frage so der Selbstwahrnehmung.
Ja.
Wenn man so sieht, also internationale Kontakte gab es natürlich immer und dann saß man da mit seinen britischen Kameraden irgendwo bei Bielefeld rum und die sagten, übrigens nächste Woche gehen wir nach Afrika oder so.
Ja.
Und die sagten, schön, wir sind auf Übung an der Elbe. Ich übertreibe jetzt nur mal so ein bisschen. Ja? Das hat natürlich auch so ein bisschen die Selbstwahrnehmung geprägt.
Ja, also auch so ein bisschen so, wir würden eigentlich auch ganz gerne mal ein bisschen dabei sein.
Ja, das spielt unterschwellig natürlich eine Rolle, klar. Mhm. Macht ja keinen Sinn, das zu leugnen, auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Aber wie du schon sagst, seitdem hat sich natürlich die ganze weltpolitische Lage ziemlich geändert und auch die Erwartungen an die Deutschen haben sich geändert. Also bis zum Fall der Mauer haben, glaube ich, alle Verbündeten klaglos, problemlos akzeptiert, ihr Deutschen, ihr sitzt halt in Deutschland an der Nahtstelle dieser beiden Blöcke und wenn es da den großen Vaterländischen Krieg gibt, dann seid ihr mittendrin. Den wird es nun nicht mehr geben. Und dann kommen die Briten, die Franzosen, um nur die beiden großen europäischen Verbündeten zu nennen und sagen, Moment mal, ihr seid doch nicht gerade eine richtig arme Nation, verglichen mit den Briten, ich glaube, die sagen das, ja. Also ihr seid eigentlich gerade arme Nation, ihr habt Streitkräfte, für die ihr viel Geld ausgebt und die auch was leisten können, die zu was fähig sind. Und warum drückt ihr euch jetzt? Wenn es um bestimmte internationale Einsätze geht. Also ich habe das bei Libyen übrigens gehört, jetzt können wir über Libyen auch noch gesondert reden, weil da spielen einfach auch politische Gründe eine Rolle. Aber ich habe von einem recht hochrangigen britischen Offiziellen im privaten Gespräch die Klage gehört, die deutsche Luftwaffe hätte doch all das, was wir in Libyen brauchen. Und ihr lasst uns da im Stich.
Mhm.
Es ist jetzt keine Begründung für einen Einsatz, aber es zeigt einfach, wie auch aus dem Ausland auf Deutschland geschaut wird.
Ja, lange Zeit hat man dann immer so, haben die Politiker dann immer so, aber hier in unserer Verfassung steht doch, wir dürfen nicht.
Ja, das ist auch eine interessante Sache. Also machen sich ja die meisten Leute auch nicht bewusst. Also in der Verfassung steht in der Tat, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, im Artikel 87 des Grundgesetzes. Und außer zur Verteidigung dürfen diese Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit es das Grundgesetz ausdrücklich zulässt. Daraus schließen jetzt einige, alles was da im Afghanistan passiert oder so, ist ja ein grundgesetzwidriger Krieg, weil das erlaubt die Verfassung ja nicht. Jetzt gibt's ja den Umweg, der ist in der Tat ein Umweg, aber die Definition im Artikel 24 des Grundgesetzes, dass sich nämlich Deutschland Systemen kollektiver Sicherheit anschließen kann. Also NATO natürlich in erster Stelle, die Vereinten Nationen, zunehmend aber auch die EU. Und wenn wir uns Einsätze der Bundeswehr anschauen, das sind ja nie Einsätze der Deutschen alleine, sondern es sind immer ausschließlich Einsätze, die im Rahmen eines solchen Bündnisses passieren. Also Afghanistan ist ein NATO-Einsatz zum Beispiel. Mhm. Auch noch dazu UN-mandatiert. Also da greifen gleich zwei solcher Punkte. Mhm. Kosovo ist inzwischen ein UN-mandatierter Einsatz. Das war ja ein NATO-Einsatz am Anfang und auch das ist dann nochmal eine besondere Problematik. Gut, aber worauf ich hinaus will ist, es ist ja in keinem Fall so, dass die Bundesregierung beschließt, dann mit Zustimmung des Bundestages, deutsche Soldaten marschieren jetzt irgendwo hin. Sondern es geht dem immer eine Entscheidung in einem dieser Bündnisse voraus. Oder ein Auftrag beziehungsweise ein Mandat der UN.
Und in Libyen war aber Deutschland auch Teil dieser Entscheidung.
In der NATO, ja.
In der NATO?
Ja,
ich spreche jetzt die eigentliche UN-Entscheidung, die Deutschen sich entschieden haben.
Ja, also das ist eine dieser bisschen kompliziert zu erklärenden und auch schwer nachzuvollziehenden Entscheidungen. Also im UN-Sicherheitsrat hat Deutschland kein ständiges Mitglied, sondern nur temporär jetzt Mitglied gesagt, wir tragen diese Entscheidung des Sicherheitsrats zu Libyen nicht mit und enthalten uns. Es war de facto unerheblich, weil Deutschland ja kein Vetorecht hat. Also auch wenn die Nein gesagt hätten, die Mehrheitsentscheidung hätte trotzdem, nur die großen fünf können das ja blockieren, hat sich Deutschland enthalten, was deswegen für Aufsehen gesorgt hat, weil wenn sich Russland enthält oder China, ist das quasi eine Zustimmung, weil sie es nicht blockieren. Mhm. Wenn die Deutschen sich enthalten in so einer Situation und damit gegen den Rest ihrer Verbündeten stehen, dann ist es quasi eine Ablehnung. Auch wenn es nicht de facto die Möglichkeiten hat. Mhm. Dann aber, und das sagen die ja dann lieber nicht ganz so laut, dann hat ja die NATO beschlossen, diese Aktion, diese Operation zu übernehmen. Erst eine Seeblockade zur Findung von Waffenschmuggel und dann diese Luftangriffe. Und diese Entscheidung der NATO konnte nur zustande kommen mit deutscher Zustimmung. Weil in der NATO herrscht das Konsensprinzip. Wenn also irgendein NATO-Partner, und sei es ein ganz kleiner wie Luxemburg, sagt nein, dann findet das nicht statt. Und die ganzen Luftangriffe auf Libyen sind im Grunde genommen mit einem deutschen Ja versehen worden. Auch wenn die Deutschen dann gesagt haben, nein, wir machen natürlich nicht mit.
Warum haben die sich überhaupt, also ich meine, was steckt dahinter?
Hinter was jetzt? Der Entscheidung im Sicherheitsrat, der Entscheidung im NATO-Rat, der Entscheidung nicht teilzunehmen. Also es ist eine ziemliche Gemengelage.
Ja, ich meine, dieses sich enthalten, das heißt ja im Prinzip von vornherein, wir tun jetzt mal so, als würden wir es nicht verhindern, aber wir wollen nicht mitschießen.
Ja, das scheint der Grund dahinter gewesen zu sein. Ob das so sinnvoll war, weil es auch ziemlich viel Vertrauen bei befreundeten Nationen aufs Spiel gesetzt hat oder immer noch aufs Spiel setzt, ist ja dann eine ganz andere Frage.
Diese ganzen Auslandseinsätze finde ich eigentlich sehr interessant. Vielleicht spulen wir nochmal so zurück in der Zeit. Also Somalia war ja dann als Einsatz als solcher eine ziemliche Pleite. Nicht? Die Amerikaner sind da irgendwie
sind recht
vertrieben worden, kann man
zügig,
fast sagen. Ne?
Ja, und recht zügig rausgegangen und die Deutschen dann auch sehr, sehr zügig, was natürlich damit zusammenhängt und daran hat sich ja in den letzten 20 Jahren nichts geändert, dass abgesehen von sehr kleinen Operationen die Europäer ohne die technische materielle Unterstützung der Amerikaner zu vielen Dingen einfach nicht in der Lage sind.
Das heißt, die Amerikaner haben auch meistens immer auch die Leitung übernommen dieser Einsätze.
Nee, das kann man so nicht zwingend sagen. Schauen wir uns jetzt in Kosovo zum Beispiel an. Da ist jetzt seit einem Jahr ein deutscher Kommandeur und der nächste Kommandeur wird auch wieder ein Deutscher sein. Das ist dann auch mal eine Sondersituation. Aber da unterstehen amerikanische Soldaten deutschen Befehl oder einem deutschen NATO-Kommandeur und da gibt es ähnliche Fälle. Aber de facto ist es einfach so, dass es Bereiche gibt, wenn die Amerikaner nicht ihr Material und ihre Manpower da reinbringen, völlig egal, wer den Befehl hat, wenn die sagen, wir ziehen diese Manpower und das Material raus, dann haben die anderen ein Problem. Mhm. Typisches Beispiel ist derzeit Afghanistan übrigens. Der ganze Einsatz in Nordafghanistan funktioniert nur, weil die Amerikaner im vergangenen Jahr nicht nur massiv Truppen reingebracht haben, das ist auch ein Teil, sie haben aber ein ganz wichtiges, wie heißt es im NATO-Slang, Asset reingebracht, nämlich Hubschrauber. Also wo vorher die Deutschen und die Norweger, glaube ich, zusammen vielleicht 8 Hubschrauber hatten, haben die Amerikaner jetzt 50 Hubschrauber. Das ist so ein kleiner Unterschied. Oder ganz entscheidend, in Nordafghanistan haben die Amerikaner allein 15 Rettungshubschrauber für Verwundete stationiert. Und wenn es diese 15 Rettungshubschrauber nicht gäbe, könnten die Deutschen und die anderen Nationen ganz viele Dinge nicht mehr machen. Weil der Anspruch gilt, jeder Soldat muss innerhalb einer bestimmten Zeit so und so schnell in ein Lazarett, also ins Krankenhaus gebracht werden können. Und wenn das nicht geht, dann passiert halt nichts.
Und gibt es diese Hubschrauber nicht oder gibt es die nur nicht da?
Jetzt bei den Europäern oder bei den Deutschen?
Also haben die Deutschen nicht die Kapazitäten?
Nein,
oder?
Nein.
Also selbst wenn sie nicht wollten, könnten sie gar nicht so viele dahin bringen,
genau,
weil so viele nicht existieren.
So ungefähr, ja.
Okay.
Ja. Also sie haben zwar relativ viele Hubschrauber, aber das ist ja auch noch so ein Erbe von langem Kalten Krieg. Die Deutschen haben sich natürlich einen irren Gerätepark aufgebaut, der auf mitteleuropäisches Klima und mitteleuropäische Verhältnisse ausgerichtet ist. Ja, also ja, Hubschrauber, die in der Lüneburger Heide wunderbar funktionieren.
Mhm.
Also in der norddeutschen Tiefebene, wo halt der Krieg erwartet wurde. Die allerdings für ein Land mit der Höhe, den Temperaturen und den Umweltbedingungen wie Afghanistan einfach nicht gebaut sind.
Mhm.
Und da braucht man dann anderes Material. Das kostet A, ein Schweinegeld und B, dauert das eine ganze Weile, bis es da ist. Der Hubschrauber, der nächstes Jahr in Einsatz kommen soll, heißt NH90. 90 erinnert an eine Jahreszahl.
Ich erinnere mich an Jäger 90.
Ja, bei dem war es das Gleiche. Mhm. Das ist ja abgeleitet von einem Jahr oder von der Dekade der 1990er Jahre. Und das ist 20 Jahre her.
Mhm. Ich würde mich trotzdem ganz gerne noch mal so ein bisschen in diese Auslandseinsätze reinklinken und was die sozusagen bewirkt haben. Also nach Somalia, was kam dann als nächstes? War das schon der Kosovo? War das schon der Einsatz?
Nein, erst kam Bosnien.
Bosnien.
Auch ganz,
naja, klar, natürlich.
Ganz langsam.
Das habe ich jetzt zusammengeworfen.
Hm? Ja gut, alles Balkan sozusagen.
Balkan, ja, okay.
Balkan. Mhm.
Das war ja insofern eine besondere Situation, als dass auf einmal der Konflikt ja tatsächlich Europa war.
Ja, es war für die Deutschen eine doppelt schwierige Situation, der Konflikt Europa und natürlich ein Flüchtlingsstrom auch nach Deutschland, der sehr viel zu dem Sinneswandel oder zu der Bereitschaft zu diesem Einsatz beigetragen hat. Und natürlich auch ein politischer Sinneswandel, weil vorher galt so ein bisschen unausgesprochen die Maxime, deutsche Soldaten gehen nirgendwo hin, wo die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg war. Und sicherlich auch sehr ungute Erinnerungen hinterlassen hat. Und das galt natürlich gerade für den Balkan. Hm. Weil
ganz schlimm, ja. Hm.
Es gibt da sehr, sehr üble Erinnerungen.
Ja, auch der Start des Ersten Weltkriegs. Also.
Ja gut, so weit zurück war es noch nicht mal, sondern es ging schon um das Wüten deutscher Soldaten, Stichwort Partisanenbekämpfung auf dem Balkan. Das hat, glaube ich, mehr geprägt. Also ich glaube, das Erbe des Ersten Weltkrieges und KOK-Monarchie und all diese Dinge, das ist, glaube ich, zu lang zurück, als dass das da noch eine konkrete Rolle gespielt hätte. Aber die Frage war, sind deutsche Soldaten auf dem Balkan Teil des Problems oder Teil der Lösung? Und irgendwann kam die Politik zu der Ansicht, sie seien Teil der Lösung. Mhm. Und dann begann es relativ vorsichtig, zunächst nur mit
Weil ja im Prinzip das andere böse Wort ins Spiel kam, nämlich der Völkermord.
Ja.
Wo natürlich die Deutschen auf eine andere Art und Weise dann wiederum eine Verpflichtung gesehen haben. Und da dreht sich das dann auf einmal alles um.
Ja, das kam nach Srebrenica. Das ist übrigens interessant, wenn man auf einen anderen europäischen Nachbarn guckt, auf die Holländer, deren Verhältnis zu Auslandseinsätzen sich nach Srebrenica sehr stark geändert hat. Einfach aus dem Bewusstsein oder dem Eingeständnis, in Srebrenica ist es richtig schief gelaufen, weil die niederländischen Soldaten sind ja im Grunde genommen vorgeführt worden. Es gibt ja diese berühmten Bilder, wie der niederländische Kommandeur mit Mladic anstößt. Wo die sagen, es gibt auch eine Verpflichtung. Also Soldaten sind nicht nur, man muss andersrum formulieren, Auslandseinsätze oder Missionen können auch eine Verpflichtung sein, die eine Nation hat.
Und so sehen das die Holländer jetzt so? Oder jetzt sehen sie es nicht mehr so?
Also wenn man sieht, in welchem Maße die Holländer sich engagiert haben in Auslandseinsätzen, dann sehen wir so, inzwischen ist auch da ein bisschen eine Veränderung, die aber auch sehr stark mit finanziellen Gründen zu tun hat, weil es kostet halt einfach ein Schweinegeld. Mhm.
Und gut, die Deutschen haben sich dann entschlossen, sich dem Einsatz anzuschließen. War ja eine sehr breite und heftige Diskussion in Deutschland über Kriegstreibertum und jetzt führt man einen Angriffskrieg, war ja sozusagen das Wort der Opposition. Wie hast du das gesehen? Warst du da auch vor Ort?
Ich war auch unten. Also ich war nicht in Sarajevo zu der Zeit, als es eine reine Blauhelm-Mission ohne deutsche Beteiligung war, sondern ich war erst später da. Ich habe sehr viel auch mit Kollegen, mit Freunden geredet, die auch in der heißen Zeit in Sarajevo waren und ich habe das immer so empfunden, dass natürlich, was heißt natürlich, dass der Einsatz von Streitkräften auch dazu dienen kann und muss, Dinge zu verhindern. Also Gewalt von anderen abzuwenden. Und so habe ich das bei diesem ersten Balkaneinsatz auf jeden Fall empfunden.
Und so war auch das Selbstverständnis der Bundeswehr?
Ja, die Bundeswehr ist ja auch sehr behutsam und gar nicht mit Kampftruppen. Und das erste, wenn ich mich recht erinnere, war ein Feldlazarett bei Trogir, was sie eingerichtet hatten.
Das war wieder gutes Tun.
Sozusagen. Das war wieder gutes Tun und Nachschub und eigentlich nicht mit der Waffe in der Hand irgendwo reingehen, sondern wir unterstützen die Guten. Was ich ja dann in dem sogenannten Kosovo-Krieg sehr drastisch geändert hat. Also das ist übrigens eine, böse ausgedrückt würde ich sagen, Meisterpropagandaleistung von Rot-Grün gewesen, dass sie relativ schnell vergessen machen konnten, dass es einen Krieg auf zumindest wackeliger völkerrechtlicher Grundlage gab, wo erstmals deutsche Soldaten gezielt ihre Waffen eingesetzt haben.
Das war das erste Mal.
Ja. Also nicht in Selbstverteidigung oder so, sondern wirklich gezielt angegriffen haben. Das war ja diese Kosovo Air Campaign, wie die NATO sagen würde. Also es wurden ja Ziele in Serbien angegriffen, um zu erreichen, dass Serbien seine militärischen Aktionen im Kosovo einstellt. Also es gab ja Luftangriffe auf Ziele, die hunderte Kilometer vom Kosovo entfernt waren. Eine Freundin von mir, eine serbische Freundin von mir, brachte das mal auf die Formel. Das ist so, als wenn in Bayern ein Volksaufstand wäre und um darauf einzuwirken, wird Hamburg bombardiert.
Ja.
Das war es de facto. Und die Deutschen haben ja, auch wenn die Zahl nicht offiziell bestätigt wurde, etwa 250 Raketen auf Radarstellung abgefeuert.
Mhm. Na, ich meine, das ist natürlich Teil moderner Kriegsführung, ist natürlich die Kommunikation zerstören.
Ja, es ging nicht um,
zwangsläufige,
ja klar, nein, natürlich.
Folge aus der militärischen Logik.
Ja, sicher. Nein, ich sag nur, es ist, glaube ich, vielen Menschen hierzulande nicht mehr bewusst, dass das ein Krieg oder militärische Auseinandersetzung war, wo erstmals tatsächlich deutsche Streitkräfte
selbst angegriffen.
Selbst, ja, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, aber im Prinzip ja. Also es ging ja darum, die Radarstellung der Flugabwehr anzugreifen. Das Fachwort ist Suppression of Enemy Air Defense, also sozusagen die Flugabwehr auszuschalten. Und dafür gibt es bestimmte spezialisierte Flugzeuge mit speziellen Raketen, die darauf optimiert sind, die Radarstellung von Flugabwehrbatterien auszuschalten, und dann ist diese Flugabwehr blind und kann.
Sowas halt hat die Bundeswehr auch und hatte die Bundeswehr damals auch schon.
Ja, natürlich.
Und funktionierte auch in Europa.
Ja,
richtige Klimazone.
Ja, das war ja alles. Ja, mit dem Funktionieren, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Aussagen. Also es gibt auch Leute, die behaupten, 250 Raketen und keiner hat getroffen. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Aber es gab auch eine Rakete, die in Ungarn landete. Dumm gelaufen, weil halt es irgendwie eine Stellung relativ nah an der Grenze war. Mhm. Da ist das eine oder andere sicherlich schief gelaufen. Aber es bleibt einfach zum ersten Mal deutsche Schüsse nicht in Selbstverteidigung.
Und was hat das mit der Bundeswehr angestellt, dieser Einsatz im Balkan, jetzt mal das Ganze gesehen?
Ja, was es angestellt hat, kann man eigentlich noch nicht so abbilden. Er läuft ja noch. Müssen wir uns ja bewusst sein. Kosovo, gerade jetzt in diesen Tagen, geht es wieder richtig rund. Heute Morgen beziehungsweise gestern Abend ist die Entscheidung gefallen, dass gut 500 deutsche Soldaten der Eingreifreserve darunter verlegt werden. Also das ist noch lange nicht vorbei. Und der Einmarsch von Bodentruppen der NATO im Kosovo ist jetzt ziemlich genau 12 Jahre her. Das war Juni 1999.
Das gibt uns Gelegenheit, vielleicht nochmal kurz so auf die eigentliche Struktur der Bundeswehr zu schauen, weil ich glaube, man kann sich derzeit irgendwie ein bisschen schwer vorstellen, was macht eigentlich die Bundeswehr so personell strukturell aus? Ich meine, sie ist geschrumpft, sie soll weiter schrumpfen.
Sie ist gerade dabei, massiv umgebaut zu werden.
Woraus besteht die Bundeswehr? Was sind so die nennenswerten Strukturen? Also es gibt einen Minister, das ist klar. Ja, so, ja, darunter gibt es diverse Generäle, aber ich meine, wie.
Oh nein, so einfach ist es natürlich nicht. Es gibt einen Minister und darunter gibt es zwei Beamtete und zwei parlamentarische Staatssekretäre und ganz viele Verwaltungsabteilungen. Und es gibt die Streitkräfte.
Ja.
Und da gibt es ganz viele Generäle. Da gibt es den Generalinspekteur, der ist im Grunde genommen Teil des Ministeriums. Aber jetzt auch Chef der ganzen Truppen unter ihm. Es gibt demnächst rund 175.000 Soldaten. Also bis vor einem halben, dreiviertel Jahr war die Zielgröße immer noch 250.000. Also da ist schon deutlich abgebaut worden. Zum Vergleich, in den Zeiten des Kalten Krieges, was wir erwähnt haben, mit den ganzen Wehrpflichtigen, war die Friedensstärke der Bundeswehr knapp eine halbe Million. Also das ist schon unglaublich reduziert worden auf,
ja. Gott, da muss es viel Langeweile gegeben haben.
Hat sicherlich auch, natürlich, klar. Aber Stichwort Professionalisierung, ne? Also ein deutlich kleinerer Laden, der deutlich professioneller werden soll. Gut, dann gibt's natürlich die bekannten Bereiche Heer, Luftwaffe, Marine. Es gibt auch, das ist wahrscheinlich weniger bekannt, die sogenannte Streitkräftebasis, die eigentlich alles zusammenfasst, was so zum Betrieb eines von Militär so nötig ist, von Logistik bis hin zur Militärpolizei.
Mhm. Das ist nochmal separat von Heer.
Ist ein, sozusagen ein, wie heißt das so schön, ein eigener Organisationsbereich. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die Sanität.
Ah ja. Okay.
Oder was meintest du jetzt?
Nee, ich habe mich da wenig mit beschäftigt. Ich frage einfach mal ganz doof so. Weil wenn du jetzt sagst, naja, hier die, was war das, die Einsatzkräftereserve?
Die Eingreifreserve.
Eingreifreserve, ja. So. Ich meine, auch solche Teile müssen ja irgendwo dazugehören. Ich konnte das halt jetzt gerade nicht so richtig einordnen. Okay.
Das ist dann noch was anderes.
Gerade bei so einem Auslandseinsatz, was jetzt wirklich zum Einsatz kommt. Also ist es das Heer, was da ist, oder ist es vor allem die Luftwaffe?
Hängt ja immer vom Einsatz ab. Okay. Also zur Piratenbekämpfung am Horn von Afrika schickt man weniger das Heer, weil die nicht über Wasser laufen können, sondern da schickt man die Marine. Also manchmal ergibt es sich einfach aus der Art des Einsatzes.
Und das in einem christlichen Abendland. Können alle wieder nicht übers Wasser gehen.
Na gut, okay. Das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Nein.
Wo waren wir jetzt?
Sanität, also, Streitkräftebasis, ja. Heer, Luftwaffe, Marine. Ja. Sind so die großen Truppenteile.
Truppenteile ist wieder der Fall.
Teile der
Bundeswehr. Also Teile dieser Organisationsstruktur.
Mhm.
Die natürlich alle bestimmte Aufgaben auf bestimmte Dinge optimiert sind. Und also jetzt zum Beispiel, was den Kosovo angeht, da wird im Wechsel immer ein deutsches Bataillon es ist ein Flugabwehr-Raketenbataillon in diesem Fall, aber das spielt keine Rolle. Wird also ein Bataillon vorgehalten, wo die Leute wissen, dass sie im Ernstfall innerhalb von 7 Tagen verlegen müssen, wie das im Militärjargon heißt. Also darunter geschafft werden.
Mhm.
Als Verstärkung.
Und der Generalinspekteur ist, also was mich jetzt interessiert, ist vor allem in dem Moment, wo die Politik sagt, okay, alles klar, das tun wir. Weil letztlich ist es ja die Politik, die Vorgaben macht.
Ja.
Die Bundeswehr kann jetzt nicht selber entscheiden, ach, da unten brennt es gerade so schön, da wollen wir jetzt mal hingehen und löschen. Sondern die sind ja vollständig von der Politik und im weiteren Sinne eigentlich vom Parlament und damit von allen irgendwie abhängig.
Ja.
Ist ja auch gut so. Trotz alledem, irgendwo muss es ja für eine effiziente Durchführung solcher Aktionen auch eine gewisse Eigenverantwortung geben. In dem Moment, wo man sagt, okay, wir greifen jetzt da ein. Gut, die NATO und ähnliche Verflechtungen sind nochmal ein anderes Thema, aber ab welcher Stelle wird die Bundeswehr eigenständig und wer entscheidet dann über wen?
Also es gibt den politischen Auftrag, der wird im Grunde von der Regierung formuliert, vom Kabinett beschlossen und vom Bundestag gebilligt. Muss man auch noch dazu sagen, das Parlament kann ja einen solchen Vorschlag der Regierung zur Entsendung von Soldaten nur billigen oder ablehnen. Die können es nicht verändern. Also die können nicht sagen, hör mal Bundesregierung, du willst da 5000 Leute hinschicken, wir finden 3000 reichen. Das geht nicht.
Dann nur hopp oder top.
Hopp oder top, das muss vorher ausgehandelt. Gut, das wird natürlich vorher ausgehandelt, weil die Bundesregierung natürlich vorher sondiert, wofür kriegen wir eine Zustimmung des Parlaments oder nicht. So, dann gibt es dieses Mandat, was der Bundestag erteilt. Und dann gibt es sozusagen den Auftrag an die Streitkräfte, jetzt macht mal. Und dann ist es im Wesentlichen in der Verantwortung der Streitkräfte, natürlich dann auch wieder in dieser internationalen Struktur. Ich sagte ja, sowas passiert ja immer nur im Zusammengehen,
Kontext, sehr genau.
Im Kontext. Das heißt, de facto hängt es wieder davon ab, was hat die NATO für einen Operationsplan geschrieben? Klammer auf, immer unter deutscher Beteiligung, Klammer zu. Was steht da drin? Und letztendlich hat das Kommando bei diesen Operationen einen NATO-Befehlshaber. Also die Deutschen, die in Afghanistan sind, stehen letztendlich unter dem Kommando des Com-ISAF, wie das so schön heißt, des Kommandeur der ISAF-Truppen in Afghanistan, das ist in der Regel ein Amerikaner, der denen seine Anweisungen gibt.
In der Regel ist es ein Amerikaner.
Ja, das hat sich in den letzten Jahren, weil die einfach die meisten Truppen stellen.
Ja.
Also die stellen 100.000, die anderen 40.000. Dann ist schon klar, wer bestellt, bezahlt. Und dann
klar.
Sagen die das schon. Aber Es ist da unerheblich, ob es ein Amerikaner ist oder eine andere. Also
auf jeden Fall ist es nicht aus der Bundeswehr heraus, sondern nein, es ist einfach immer eingebettet in die ja, NATO-Strukturen.
Oder EU-Strukturen oder bei UN-Operationen in diese Blauhelm-Peacekeeping-Strukturen. Also dass die Bundeswehr alleine an der Stelle entscheidet, das und das passiert, das haben wir ja nicht.
Und war die Bundeswehr selber schon mal Leiter einer solchen eines NATO-Einsatzes?
Ja, wie ich ja sage, im Moment der Kommandeur im Kosovo derzeit ist ein Deutscher. Mhm. Es gab auch schon deutsche Kommandeure des ISAF-Einsatzes. Das war aber, jetzt muss ich mal zurückdenken. Ja, und da kommen wir wieder in die etwas kompliziertere NATO-Struktur. De facto ist ein NATO-Zwischenhauptquartier im niederländischen Brunsum, das sogenannte Joint Forces Command, ist die vorgesetzte Behörde für den ISAF-Kommandeur. Und der Befehlshaber in diesem NATO-Kommando ist ein deutscher General. Also wir haben von der Struktur her eigentlich, ich sag mal in Klammern, es ist manchmal ein bisschen theoretisch, die Struktur, dass ein deutscher Vier-Sterne-General einem amerikanischen General in Kabul seine Befehle geben kann. Hm. Theoretisch deswegen, weil natürlich, wie ich sagte, wer bestellt, bezahlt. Natürlich kann er dem seine Befehle geben, aber die sagen dann, Junge, guck mal, wie viele Leute wir haben und wie viel ihr habt und bleiben wir doch mal bei der Realität.
Ja, die Frage ist natürlich auch, wer, inwiefern kommt wirklich der Einsatz immer von oben, der Befehl und die Entscheidung von oben, oder inwiefern entscheiden diejenigen, die wirklich vor Ort sind und die konkret mit einem Problem, also wie groß ist sozusagen immer die Autonomie der
Einzelnen? Das ist total unterschiedlich, das kann man so generell nicht sagen. Das hängt sehr stark vom Einsatz, von der Situation. Also die normalerweise geben diese Befehlshaber, diese großen Hauptquartiere, die geben einen generellen Operationsplan vor. Die geben vor, was sind die sogenannten Rules of Engagement, was dürft ihr nicht. Dann gibt's noch die nationalen Vorbehalte. Also wenn zum Beispiel ISAF sagt, ihr dürft einem Flüchtenden hinterher schießen, wenn ihr wisst, dass es ein Taliban ist, und die Deutschen sagen, nein, machen wir nicht, dann ist das ein deutscher Vorbehalt, jetzt mal sehr plakativ ausgedrückt. Aber auf der untersten Ebene, es gibt ja im Deutschen oder im deutschen Militär das Prinzip der Auftragstaktik. Schon mal gehört?
Nein.
Gut. Auftragstaktik heißt im Grunde genommen nichts anderes als, ich sag dir, welche Ziele du erreichen sollst und auf welchem Weg du das machst, ist dein Ding. Mhm. Also eigentlich, man könnte es auch fast als Einführung des gesunden Menschenverstandes auch da ist ja die Frage, ob das. Also das ist aber ein Ansatz, den es in Deutsch, im deutschen Militär halt schon länger gibt, dass Theorie und Praxis und Anspruch und Wirklichkeit kann man immer drüber reden. Aber der Anspruch ist schon zu sagen, das Ziel ist definiert und den Weg bestimmt der sozusagen am nächsten dran ist und in diesem Umfeld ist. Mhm.
Jetzt ist ja dieser ganze Bosnien- und Kosovo-Einsatz, also einerseits läuft er noch, andererseits sehr komplex durch seine NATO-Verzahnung. Was ist ein bisschen schwierig zu fragen für mich, aber ich suche mal so ein bisschen nach den Auswirkungen, die das auf die Bundeswehr letzten Endes auch wieder gehabt hat, weil es ist ja alles so eine Kette von Entwicklungen, und na klar, kommt auch immer wieder die Politik rein, und es wird vor allem auch immer versucht, solche Einsätze irgendwie politisch natürlich zu deuten, abzuschotten auch vielleicht von der Öffentlichkeit, aber was ist da jetzt real passiert? Was hat die Bundeswehr dort konkret bewirkt?
Auf dem Balkan meinst du?
Ja.
Also ich würde das ungern an der Stelle auf die Bundeswehr verhängen. Ich würde immer fragen, was hat dieser multinationale Militäreinsatz bewirkt? Und ich denke, im Kosovo hat er schon ein Ende der Repression der albanischen Bevölkerung bewirkt. Die Frage kann man natürlich für jeden Einsatz stellen, was ist erreicht worden oder ist auch nur ansatzweise erreicht worden, was man eigentlich vorgehabt hat. Gerade bei Afghanistan muss man sich im Moment diese Frage sehr stellen. Mehr oder weniger steht es im Grunde genommen auf der Kippe. Mhm. Hat man erreicht, also jetzt hat man sich ja quasi auf das Ziel verständigt, wir wollen so weit kommen, dass wir die Afghanen in die Lage versetzen, dass sie selber für Sicherheit in ihrem Land sorgen können. Ob das wirklich erreichbar ist oder ob es jetzt auch nur ansatzweise erreichbar ist, würde ich ein Fragezeichen dran machen.
Mhm. Warst du denn irgendwo ich weiß, du warst an vielen Orten, aber wo warst du jetzt im Balkan selber vor Ort?
Ich war im Kosovo mehrfach, überwiegend in Prizren und Pristina und auch in Bosnien an verschiedenen Orten, von Sarajevo über Foča bis, ich weiß es schon nicht mehr.
Okay, und hattest du den Eindruck, dass wenn du da warst mit dem, was du dort gesehen und erlebt hast, wieder zurückkamst, dass die Wahrnehmung Deutschlands auf das, was da geschieht, was mit der Realität zu tun hat?
Was meinst du jetzt, die Wahrnehmung?
Also ist unsere Medienwahrnehmung oder die Wahrnehmung, die du selbst so destillierst aus deinem Umfeld heraus, dessen, was dort passiert, hat das was miteinander zu tun? Oder ist das,
ja,
fährt man da hin und es ist auf einmal alles total anders?
Nee, musst du sehen, ich bin ja nun auch Teil der Medien. Ne?
Ja, ja,
in den vergangenen Jahren noch viel mehr als ich das
jetzt. Schuld.
Ja, nee. Gerade bei Afghanistan hat mich immer eine gewisse Diskrepanz geärgert. Diese Diskrepanz zwischen dem überwiegend in Deutschland vermittelten Bild, wir bohren Brunnen und wir eröffnen Mädchenschulen. Und zu sagen, wir sind hier, um auch zu kämpfen. Mhm. Also das war eine Diskrepanz, die ich eigentlich in den vergangenen Jahren allein schon deswegen wahrgenommen habe, weil auch meine Situation, in der ich mich in dem Land bewegt habe, sich brutal verändert hat. Also als ich das erste Mal 2002 in Kabul war mit der Bundeswehr, hat die Bundeswehr bei einem örtlichen Unternehmer kleine Busse gemietet und uns damit durch Kabul gefahren.
Das war sozusagen kurz nach dem Einmarsch der Amerikaner, nachdem sie das Land das erste Mal so freigeräumt haben.
Genau, das war so im Frühjahr oder Sommer 2002, also ein gutes halbes Jahr danach. Mhm. War gar kein Thema. Und dann sind wir irgendwo in Kabul ausgestiegen, haben uns mal umgeguckt und freundlich mit dem Polizisten auf der Verkehrsinsel, soweit das möglich war, hinter seinem Maschinengewehr ein bisschen geplaudert und dann wieder im Bus und weitergefahren. Das würde heute kein Mensch mehr machen. Oder ein paar Jahre später bin ich mit einer Kollegin von einer NGO mal einfach einen ganzen Nachmittag mit ihr im Jeep, nur wir beide alleine in so einem Jeep, auch sind wir durch Kabul gefahren. Mal hier geguckt, mal da geguckt. Würde heute auch keiner mehr machen. Weil sich die ganze Sicherheitslage für Ausländer deutlich zum Schlechteren verändert hat. Es gibt Ausländer, die das machen, die dort leben, gar keine Frage. Aber die generelle Situation ist eine andere geworden.
Okay, bleiben wir mal in Afghanistan. Ich glaube, meine Versuche, das in Balkan
nein, zu wir können verorten, noch gerne noch über nicht so richtig. Nein, wir reden auch gerne noch über den Balkan. Entschuldigung, das will ich nicht
abhören. Nee, ist ja auch kein Fehler, wenn du das für exemplarischer hältst.
Ja, also Balkan ist so ein bisschen der Punkt. Also wenn wir uns Bosnien angucken, Bosnien ist eigentlich nur noch dem Namen nach ein militärischer Einsatz. Da mit 200 Manneken, 200 Deutsche sind da, glaube ich, noch, oder sind 200 insgesamt, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also das ist im Prinzip eine Polizeimission jetzt. Da muss die EU mit Beratern, mit Polizisten und so weiter dann aufmachen. Da wird Militär nicht gebraucht. Im Kosovo waren eigentlich alle, die das beobachten, bis vor einer Woche oder anderthalb Wochen der Meinung, ja, was soll das? Warum stehen da noch 6000 Soldaten der NATO und fast 1000 Deutsche und ist doch alles wunderbar und können wir abbauen? Und dann ist das in den vergangenen Tagen quasi explodiert und brutal gekippt und hat gezeigt, wie labil die ganze Situation dann noch ist.
Das waren jetzt Angriffe von Serben, also aber eher Zivilisten oder
Zivilisten mit Kalaschnikows und Handgranaten. Okay. Das ist ja das Problem. Ja, natürlich, die gibt's halt. Also das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Gemengelage, die mit dem Verhalten der kosovarischen Regierung, mit dem Verhalten der serbischen Regierung, mit Zollgrenzen, Zollschränken und natürlich der Spaltung innerhalb des Kosovo selbst zu tun hat. Das ist natürlich eine serbische Minderheit gibt, die sieht, dass sie de facto von ihrem Mutterland abgekoppelt wird, durch den Staat, in dem sie jetzt leben und durch die Mehrheitsgesellschaft. Und das führt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, die sich sehr, sehr übel entladen haben. Also Sachen, die auch hier gar nicht so mitgenommen oder bekannt werden. Also wo auch gezielt auf, in diesem Fall polnische Soldaten geschossen wurde oder auf einen Hubschrauber von KFOR geschossen wurde. Also das ist schon eine Nummer.
Mhm. Im Prinzip wiederholt sich jetzt nochmal im Kleinen das, was man vorher hatte. Vorher waren es die albanische Minderheit, die vor der serbischen Mehrheit beschützt werden müsste, und jetzt hat man das im Kleinen nochmal andersrum.
Ja, wobei natürlich der Unterschied ist, da marschiert jetzt nicht die kosovarische Spezialpolizei ein und macht Jagd auf Serben. Obwohl aus serbischer Sicht ist es genau so, weil die albanische Mehrheit oder die kosovarischen Regierungsinstitutionen die Zollgrenze oder die Zollposten übernommen haben. Und dann kommen wir an den Punkt, dass die Serben sagen, aus unserer Sicht ist Kosovo nach wie vor ein Teil Serbiens, und deswegen erkennen wir natürlich nicht irgendwelche Zollstempel aus dem Kosovo an. Und so hat sich das Ganze dann ziemlich schnell hochgeschaukelt, und die gegensätzliche Abneigung, um es mal zurückhaltend auszudrücken, ist natürlich noch sehr, sehr massiv da.
Das heißt, es ist schon so, dass der NATO-Einsatz dort noch die labile Situation eigentlich im Griff hält?
Ja, im Moment ist das so. Und ich sagte ja vorhin, wenn jetzt 500 deutsche und fast 200 österreichische Soldaten als Eingreifreserve darunter geschickt werden, also wenn nochmal aufgestockt wird, heißt es, dass die NATO die Situation schon als recht brenzlig ansieht.
Und wie viel Kontakt hattest du denn so mit der Bevölkerung, mit lokalen Leuten, mit Betroffenen in der Kosovo-Region?
Sehr unterschiedlich. Also im Kosovo findet man ja eher jemand, der Englisch kann. Und dann hat man immer wieder mit Leuten Gespräche.
Und was war so dein Gefühl, wie diese Gesamtmengelage dort wahrgenommen wird?
Also ich hab mich ja überwiegend im Stationierungsbereich der Bundeswehr, also da dann im Raum Prizren aufgehalten, wo die starke, also eine massive albanische Mehrheit, die natürlich voller Begeisterung, zumindest direkt nach dem Einmarsch, die Bundeswehr wahrgenommen haben. Ich war auch da, als der damalige Kanzler Schröder dahin fuhr. Und das war für ihn lebensgefährlich, nicht weil jemand auf ihn geschossen hätte, sondern weil ihn eine begeisterte Menge fast erdrückt hätte. Also es war irre. Ich stand da fast schon zu nah dran vor der Kathedrale, und dann konnten nur Fallschirmjäger mit Mühe und Not verhindern, dass wirklich die begeisterte Masse diesen Kanzler erdrückt. Also es war irre. Ich glaube, so viel Jubel hat er noch nirgendwo irgendwo gekriegt.
Nachvollziehbar, ich meine.
Ja, natürlich ist
Rolle, ne?
Ja, klar. Die Wahrnehmung als unser Befreier sozusagen. Mhm.
Das ist natürlich eine Rolle, die so ein Politiker auch mal ganz gerne durchlebt.
Ja,
es
kommt ja in diesen Tagen selten genug vor.
Ja, ja.
Oder generell selten genug.
Ja, gut, ich meine, das ist natürlich jetzt schwierig, in so einer Situation jetzt so diffizile Meinungen zu hinterfragen, die vielleicht zu dem Zeitpunkt so noch gar nicht existierten. Das Ganze wird sich dann eher über die Zeit relativieren. Na gut, Afghanistan, da müssen wir jetzt dann doch nochmal drauf kommen, weil das ist natürlich das große, dicke Ding. Und das ist natürlich auch etwas, wo, wie du jetzt schon mehrfach angesprochen hast, wo so Anspruch und Realität offensichtlich doch sehr weit auseinander klaffen.
Ja, sagen wir mal, vermittelter Anspruch und vermittelte Wahrnehmung in den letzten Jahren, was sich ein bisschen geändert hat.
Du meinst, wenn man es von vornherein anders vermittelt hätte, dann wäre es auch nicht so schlimm?
Das weiß ich nicht. Also es gibt gewisse Dinge, die in der deutschen Wahrnehmung so ein Huch, was ist denn das, ausgelöst haben, was vielleicht auch etwas anders aufgenommen worden wäre, wenn man von vornherein ein bisschen ehrlicher mit diesem Einsatz umgegangen wäre.
Was ist denn so aus deiner Sicht so die Ist-Situation in Afghanistan? Wie muss man sich das vorstellen?
Die Ist-Situation ist, dass alle westlichen Regierungen sich ein bisschen selbst gefesselt haben, weil sie alle verkündet haben, bis 2014 sind unsere Kampftruppen raus. was ich für relativ unsinnig halte, in so einem Konflikt der Gegenseite zu sagen, ihr müsst noch so und so lange durchhalten und dann ist ja eh gut.
Ja.
Ein bisschen übertrieben, aber das ist schon so ein bisschen der Eindruck. Es findet so ein Wettstreit statt. Wer ist eigentlich in der Lage, den Afghanen zu sagen, wir verschaffen euch ein Land, in dem ihr jetzt mal, geht noch nicht mal um Demokratie und all das, was da der westliche Mensch als Rucksack mitschleppt, sondern indem ihr nur in einer relativen Sicherheit lebt, dass ihr nicht totgeschossen werdet.
Gibt es denn überhaupt so die Nation Afghanistan überhaupt so? Man hört so viel von Stämmen und Nord- und Südunterschieden
und
so.
Es gibt massive Unterschiede. Da müsste man vielleicht eher einen Afghanistan, ich bin in dem Sinne kein Afghanistan-Kenner, gebe ich doch offen zu, aber es hat ja trotz aller Unterschiede zwischen Nord und Süd, trotz der verschiedenen Stämme, gibt es dieses Gebilde Afghanistan als Staat ja schon sehr, sehr lange. Und wenn wir uns an Erfahrungen der Briten im 19. Jahrhundert erinnern, dann spielte diese innere Zersplitterung gar keine Rolle, wenn es darum ging, einen äußeren Feind rauszuwerfen.
Und damit ist das Land ja schon seit langer, langer Zeit regelmäßig beschäftigt.
Ja, und relativ erfolgreich.
Das stimmt.
Briten, bisher, Russen, ne? Wer auch immer. Ja. So, die Frage ist jetzt, sieht man das, was die NATO, was die ISAF da machen, sieht man das, ist das nur Usurpator Nummer 25 oder ist es ein anderer Ansatz? Und man kann natürlich die Meinung vertreten, es ist ein anderer Ansatz, weil das Ziel eigentlich ist zu sagen, da soll eine afghanische Regierung in die Lage versetzt werden, selber mit diesem Land fertig zu werden und selber für Sicherheit zu sorgen. Das ist ja das erklärte Ziel der Zeit. Das erklärte Ziel der Gegenseite ist natürlich zu zeigen, ihr schafft das gar nicht. Also gerade in den letzten Tagen und Wochen haben ja gezielte Angriffe von Aufständen, sind es von Taliban, das Haqqani Network, wer auch immer, auf Schlüsselfiguren, Gouverneur von Kandahar oder den Oberbürgermeister von Kandahar, Bruder, Halbbruder von Karzai und ähnliches, hat ja gezielt zugenommen. Mhm. Heute Morgen gab es wieder einen Anschlag in Kunduz, also quasi im deutschen Kernbereich.
Wo warst du?
In Afghanistan. Kabul, Mazar-i-Sharif, Kunduz, Faisabad, ich glaube noch ein paar andere, aber ich war da immer mit der Bundeswehr unterwegs. Also muss ich als eins noch, hätte ich vielleicht zu Anfang sagen müssen.
Embedded Journalist, ja.
Ja, de facto ja. Ich bin kein Kriegsreporter. Also, ja. Dass da kein Missverständnis, ich sehe mich auch nicht so. Ich sehe mich als politischer Journalist, der über Krisengebiete und Krisen schreibt und deswegen auch dahin fährt, um zu gucken, worüber er schreibt. Aber ich bin nicht der klassische Kriegsreporter, der sich immer an der Frontline rumtreiben muss. Ja, das wird manchmal so ein bisschen verwechselt, aber den Anspruch erhebe ich nicht und deswegen sage ich auch ganz offen in Afghanistan, ich fahre nicht auf eigene Faust durchs Land.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen tödlich, oder?
Es gibt Leute, die das machen, die das auch recht erfolgreich machen und die einfach das Land so kennen, dass sie es machen können. Und
aber dazu muss man es auch gut kennen.
Ich denke schon, ja. Also, was so ein bisschen peinlich ist, aber das sagt vielleicht auch was über die deutsche Medienlandschaft und ist damit wieder ein anderes Thema. Deutschland ist zwar der drittgrößte Truppenstelle in Afghanistan, ich wüsste jetzt aber keinen einzigen deutschen Journalisten, der fest in Afghanistan stationiert ist. Es gibt keinen.
Oh.
Der letzte war der Christoph Reuter vom Stern, der ist aber vor ein, zwei Monaten da rausgegangen, weil er jetzt auch einen anderen Job macht. Aber das war der einzige Deutsche, der auf Dauer im Land lebte und darüber berichtet hat.
Und wie ist das, sagen wir mal, bei den Amerikanern?
Also wenn man sich anguckt, wie viele Leute Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, CNN, AP und so weiter da. Es gibt auch niederländische Zeitungen, die haben dann, das sind zwar dann freie Mitarbeiter, aber die also auch Niederländer sind und für niederländische Medien berichten.
Und die zumindest, also aus welchem Grund auch sonst, vor Ort sind, um einfach regelmäßig zu berichten und da in Kontakt zu bleiben.
Natürlich.
Aha, woran liegt das?
Also da müssten wir dann eine Mediensendung drüber machen.
Ist es ja eh schon hier Lied-Medien-Mix. Ich bin schon also weit vom Thema abgekommen.
Ja gut, kann man wieder zurückkommen.
Passt aber zusammen.
Ja, natürlich. Also es ist so ein bisschen auch mit, ja, was sind die deutschen Medien für sowas bereit zu investieren, auszugeben? Also
interessiert es keinen? Tja, ist es kein Markt?
Man hat fast den Eindruck. Ich weiß es nicht wirklich. Natürlich haben die großen, also die ARD, ZDF, Deutsche Presseagentur, die haben Ortskräfte, also einheimische Journalisten als Stringer. Also Afghanen, die auf Englisch Meldungen zuliefern. Das haben sie alle. Aber sie haben alle nicht den Deutschen, der in Kabul sitzt oder meinetwegen in Masar-i-Sharif oder so.
Ist das vielleicht der Grund, warum man immer das Gefühl hat, dass einfach, wenn dann mal was passiert, dass es sich im Wesentlichen als Aufzählung von so ein paar zusammengetragenen Fakten liest, so Bombe hochgegangen, 3 Verletzte,
4 Tote, ja.
4 Tote.
Will ich nicht ausschließen, ja. Ja, in der Tat.
Ist aber eigentlich kein besonders guter Zustand, oder?
Ja, das ist in der Tat kein guter Zustand. Ich weiß auch nicht, und wenn man mit Leuten drüber redet, die vielleicht sowas entscheiden könnten, dann ja, und Kosten und Nutzen und Interesse und ja.
Hast du denn das Gefühl, dass das Thema Bundeswehr hier eigentlich keinen interessiert?
Ich habe das Gefühl, es gibt so ein punktuelles Interesse. Sprachen wir nicht eingangs über das freundliche Desinteresse?
Ja, ja, schon so ein bisschen, aber
also es gibt,
in dem Zusammenhang
es
jetzt.
Es gibt ein Interesse, wenn was passiert. Also bei herausragenden Ereignissen, aber es gibt kein permanentes.
Ja, aber hältst du das für berechtigt? Ich meine, du findest das ja offensichtlich sehr interessant, ne?
Ja, meine Leser denn, auch übrigens.
Was ist denn interessant an der Bundeswehr?
Hast du übrigens schon gesagt, dass ich einen Blog schreibe? Und ja. Wie das heißt, ja?
Augen geradeaus.
.net, ja.
Okay. .net, genau.
Entschuldigung.
Ist auch in den Links.
Gut, ja. Ich bin der Meinung, dass Streitkräfte ein Teil unserer staatlichen Struktur sind. Und dass man sie genauso im Auge behalten muss, wie man auch andere staatliche Struktur im Auge behält, jetzt aus journalistischer Sicht.
Klar.
Also ich will jetzt nicht diesen Hochtrabenbegriff, das ist im Grundgesetz erwähnt und pipapo, aber Streitkräfte sind ein essentieller Bestandteil eines Staates. Und den sollte man im Auge behalten. Jetzt, ich sage jetzt noch nicht mal wohlwollend oder ablehnend oder kritisch, man sollte ihn im Auge behalten. Das finde ich eigentlich schon recht wichtig. Das finde ich auch jetzt aus meiner Sicht wichtig gegenüber den Soldaten, also den Leuten, die in diesen Streitkräften Dienst tun. Ich glaube, die haben ein ganz massives Problem, nämlich die Wahrnehmung, dass sie von dieser Gesellschaft eigentlich links liegen gelassen werden.
Den Eindruck habe ich auch so ein bisschen. Vor allem, weil es ja auch auf der einen Seite ist das so eine pathetische Unternehmung. Ja, so, ich bringe mich für die Gesellschaft ein, ich verteidige den Staat, ich sichere Wohlstand, Realität und alle meine Freunde mit meinem eigenen Leben und so weiter. Das ist ja, man hat da einen Eid und ein großer Zapfenstreich und viel Trara. Ja. Und ich bin mir sicher, dass das viele auch beherzt auch leben, also es ist vielleicht nicht jetzt alle, die wirklich bei der Bundeswehr sind, das jetzt so in so einem warmen, wolligen Gefühl aufgehen, wie gut sie doch der Welt und ihrer Gesellschaft Dinge zu tragen, aber dass das natürlich schon ein Teil davon ist. Und auf der anderen Seite eben diese Diskrepanz, ich erlebe das auch genauso. Das ist auch so ein bisschen so ein Grund, warum ich jetzt hier eigentlich mit dir auch so ein bisschen darüber reden wollte. Das ist irgendwie ein Riesenteil dieser Gesellschaft ist, der mittlerweile halt raus, also in den 80er Jahren konnte einem die Bundeswehr immer so ein bisschen egal sein. Ja? Die saßen da alle so in ihren Kasernen und würfelten. Ja? Und da machte man da so seine Scherzchen drüber und diesen Gedanken an den Ernstfall, den wollte man ja sowieso nicht ausleben, weil der sollte am besten gar nicht erst kommt, das wäre eh vorbei. Man hat auch nicht das Gefühl, dass es dann noch viel helfen würde, eine Bundeswehr zu haben. Aber jetzt ist es irgendwie ganz anders. Jetzt haben wir so eine Situation, nicht wahr? Hier dieses, die Freiheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt. Das ist, ich weiß nicht, wie du zu diesem Satz stehst, aber der hat ja auch eine Menge ausgelöst. Ja. Im Sinne von, oh, wir sind jetzt wirklich da draußen, wir sind auch irgendwie in der Pflicht.
Ja.
Und es ist ja nun auch so, dass wir eben diese Globalisierung an allen Fronten haben, dass das nicht nur ein wirtschaftlicher Aspekt ist, sondern dass die internationale Verflechtung extrem ist. Es ist ja so extrem, dass wir hier sicher sagen können, ja, Krieg werden wir jetzt hier demnächst nicht haben. Ja, ich meine,
Er ist schon irre, also aus deutscher Sicht ist es absolut
also
irre.
Könnte man vor 30 sagen, 30 Jahren wäre so ein Satz irgendwie denkwürdig gewesen und jetzt sagt man das halt einfach mal so, aber es ist nachvollziehbar, ja, dass durch diese industrielle wirtschaftliche Verflechtung, die wir mittlerweile haben, überhaupt auch so Weltkriege in zunehmendem Maße so ein bisschen außen vor sind. Ja, also man könnte sich jetzt nicht vorstellen, dass die Chinesen irgendwann mal so ihren Hauptmarkt USA wegbomben. Ja. Natürlich gibt es genug regionale.
Dann wäre
er
ja auch weg, wenn sie wegbomben würden.
Ja, eben, dann wäre er halt weg und das macht ja alles keinen Sinn.
Ja.
Trotz alledem ist die Welt jetzt an Konfliktorten nicht arm.
Im Gegenteil eher reicher geworden,
genau,
weil die Zahl regionaler, lokaler und sozusagen Nichtkriege massiv zugenommen hat. Aber wir wollten darauf hinaus, die Leute, die sozusagen, okay, ich bin jetzt bereit, mich dahin zu stellen, inklusive Gefahr für mein eigenes Leben.
Genau, und den Rest interessiert es gar nicht und irgendwie geht ins Kino und
nimmt das, was ich, das ist ein Problem, ja. Und deswegen sind, also was in manchen Kreisen sehr verteufelt wurde, zum Beispiel so etwas wie die Gefechtsmedaille oder die Tapferkeitsmedaille für Soldaten im Einsatz, die ja erst vor relativ kurzer Zeit eingeführt wurde. Das ist einfach so ein Stück oder ein Versuch, ihnen ein Stück dieser Anerkennung zu geben. Ne, also zu sagen, Leute, gut, euer Gehalt können wir nicht erhöhen, wenn wir auf den Bundeshaushalt gucken, aber wir können diese Leistung würdigen. Das ist ja auch eigentlich der Sinn von Orden, ganz generell, egal wie man dazu stehen mag. Wir können diese Leistung würdigen, indem wir euch diese Medaille verleihen.
Mhm.
Und das hat für Soldaten, glaube ich, einen sehr, sehr hohen Stellenwert.
Aber wirklich?
Ja. Also ich habe, da ist auch wieder dieser etwas schizophrene deutsche Umgang. Ich habe neulich mit einem Hauptmann der Gebirgsjäger gesprochen, der in Afghanistan in ziemlich viel brenzligen Situationen war. Und der erzählte mir dann, als ich ihn neulich wieder traf, übrigens, ich habe die Tapferkeitsmedaille bekommen. Ja, das ist ja ein Ding. Ja, weil für dieses Gefecht oder diese Situation, von der er mir auch vorher schon mal erzählt hatte, halt in Afghanistan. Und dann habe ich ihn gefragt, aber auch mich selber gefragt, das weiß er und das wissen die paar Leute, die dabei waren, als er diese Medaille gekriegt hat, aber nach außen wird sowas überhaupt nicht kommuniziert.
Mhm.
Also schauen wir uns irgendeine amerikanische Kleinstadtzeitung an. Wenn da der Private John Doe für seine Leistung im Afghanistan-Einsatz irgendeinen Orden kriegt, dann ist aber die Kleinstadtzeitung Hallo dabei.
Mhm.
Und sagt, Mensch, toll, einer von uns hier, ausgezeichnet und so. Und in Deutschland wird das, ja, also die einzige Verleihung dieser Tapferkeitsmedaille war die erste und die war dann halbwegs öffentlich, weil es halt die erste war. Aber danach ist es auch wieder so eine interne Sache außerhalb des Blickfelds der Öffentlichkeit geworden.
Man hat so das Gefühl, es ist irgendwie immer noch so ein bisschen der Schatten der Wehrmacht, der irgendwie über allem liegt. Und wer generell sich militärisch organisiert, ist entweder ein verkappter Nazi oder ein sonstiger Weltkriegstreiber. Und
es gibt ja auch bestimmte politische Strömungen, die das so sehen und auch so kommunizieren. Also ich habe ein Problem damit, wenn jemand permanent von den Besatzungstruppen in Afghanistan spricht. Also, um dieses Land zu besetzen, bräuchte es A, ein bisschen mehr, allein schon an Truppen. Und es ist ja auch ein anderer Ansatz. Und am besten dann noch kombiniert mit dem Vorwurf, die sind ja nur wegen dem Öl da.
Ja.
So richtig viel Öl gibt es in Afghanistan nicht. Eigentlich gar keins.
Ja, ist nicht gerade neulich irgendwas
nein, es ist immer wieder, worden? Es ist immer wieder die Rede von Bodenschätzen, Gold, Kupfer und so weiter. Wobei, wenn man sich das anguckt, die im Moment am weitesten vorn sind bei der Ausbeutung dieser Bodenschätze, sind die Chinesen, die übrigens mit gar keinen Truppen da sind, aber schon mal langfristige Verträge für die Ausbeutung bestimmter Minen geschlossen haben. Also das ist ein anderer Ansatz. Wenn es darum ginge, dieses Land auszuplündern, wie ja manche zu glauben scheinen, dann würde man das nicht auf diese Weise machen mit diesem militärischen Eingreifen.
Wie kommen denn die Chinesen dann an diese Aufträge ran?
Die haben halt in Kabul gut verhandelt, offensichtlich.
Gut, ich meine, es ist ein Nachbarland, ne? Muss man mal halt
sehen. Ne? Ja, das also grenzt an. Ich träume ja immer noch von dem Foto, was ich nie sehen werde wahrscheinlich. Bist du dir bewusst, dass deutsche Soldaten, der Verantwortungsbereich deutscher Soldaten bis zur chinesischen Grenze reicht?
Ich habe neulich mal auf die Karte geguckt, mir war nicht ganz klar, ob der...
Ja.
Also ist so.
Ja, ist so. Also gut, das ist dieser kleine Zipfel.
Ja, das ist so ein ganz enges, was ist das, ein Tal? Oder
ist also es ist irre gebirgig und...
schwer zugänglich und da ist eigentlich auch niemand wirklich,
da
oder?
Da ist niemand wirklich und ich nehme mal an, die Grenze dürfte nicht so markiert sein, weil das ist irgendwo im Hochgebirge, wo eh kein Mensch langkommt.
Ja.
Aber allein schon diese Vorstellung, deutsche Soldaten stehen an der chinesischen Grenze.
Ja, das ist in der Tat...
Es hat einfach was Abstruses, ne?
Ja. Das stimmt. Ich meine, das ist ja ohnehin, Afghanistan grenzt ja irgendwie an alles, was derzeit irgendwie brenzlig riecht. Das ist ja auch das Irre. Also auch so diese Turkvölker im Norden so als ex-sowjetisches Gebiet, das ist nicht ohne.
Ja.
Der Iran, Pakistan, das ist ja...
Ja. Und damit hast du jetzt die geostrategische Bedeutung dieses Landes
definiert. Genau, und an der Stelle könnte man sich natürlich auch gleich wieder fragen, hat es dann nicht doch noch irgendwie so eine Tiefenwirkung, dass das militärische
Interesse da groß ist? Also eine Tiefenwirkung oder eine beabsichtigte Tiefenwirkung ist sicherlich, dass man in diesem geostrategisch wichtigen Land nicht ein Regime sich installieren lassen möchte, was man als Feind empfindet oder was ein potenzieller Gegner ist.
Hm.
Das ist... sicherlich so. Spielt auch eine Rolle dabei.
Mhm.
Und
aber 2014, wenn dann die Truppen wirklich abziehen?
Also die Kampftruppen, das müssen wir auch nochmal differenzieren.
Ja.
Es wird ja immer gesagt, die Ausbildung bleibt weiter eine Aufgabe. Ja, also die Ausbildung afghanischer Soldaten, afghanischer Polizisten und so weiter. Also die eigentlichen Kampftruppen sollen bis dahin abziehen. Werden wir gucken müssen, ob das so funktioniert. Das ist eine Absichtserklärung. In Deutschland geht es ja nun so weit, dass also Forderungen der Opposition in die Richtung gehen. In diesem Jahr muss es schon eine signifikante Reduzierung geben. Nun kann man drüber streiten. Das ist ja wieder das mit diesem politischen Ansatz, dass die Politik sagt, so jetzt haben wir 5.300 Leute, die wir da hinschicken. Und jetzt aus innenpolitischen Gründen sagen wir jetzt mal, das sollen demnächst nur 5.000 sein. Das sind innenpolitische Gründe, die darüber entscheiden. Da wird nicht geguckt oder da wird nur sehr marginal gefragt, sagt mal Jungs, die ihr da seid, was bräuchtet ihr denn? Es gibt Leute, die sagen, man soll die Frösche nicht fragen, wenn man den Sumpf trockenlegen will. Gut, ist auch ein Ansatz. Man sollte aber vielleicht trotzdem ein bisschen realistisch dann Sachen zugrunde legen und sagen, die haben ja einen Grund, warum die mit dieser Zahl da sind. Die ist ja in den vergangenen Jahren permanent aufgestockt worden. Dass man vielleicht an der Stelle sagt, wir fragen mal die Fachleute. Aber das ist in Deutschland nicht anders als in anderen Nationen. Innenpolitische Gründe sind viel ausschlaggebender als das, was vor Ort passiert. Dass die Amerikaner ihre Truppen reduzieren, hat doch mit bevorstehenden Wahlen in den USA zu tun.
Klar.
Hat auch mit Haushaltssituationen in den USA zu tun. Es ist keine Entscheidung, wo sich der US-Präsident hingesetzt hat und gesagt hat, so, hier meine Jungs aus der Generalität, jetzt erklärt mir doch mal, warum braucht ihr so und so viele Leute und wie lange braucht ihr die und wann können wir denn wie viel da rausholen? So funktioniert das ja
nicht. Aber ich meine, aus denselben Gründen sind sie überhaupt alle auch erst da. Ne?
Also ist daher richtig. Ja, aber da sind wir wieder, was ich zwischendurch mal mit der Auftragstaktik sagte. Wenn die Politik einfach nur sagen würde, wir definieren ein Ziel, das möchten wir erreichen. Meinetwegen auch noch im folgenden Zeitrahmen. Und denen sagt, wie ihr das Ziel erreicht, das ist euer Ding.
Aber ist das Ziel überhaupt zu erreichen in Afghanistan?
Gut, das ist dann noch die nächste Frage. Weiß ich nicht. Da traue ich mir im Moment keine Einschätzung zu.
Ja.
Wie waren wir drauf gekommen, weil wir nach der Wahrnehmung oder der Anerkennung von Soldaten gefragt haben?
Genau.
Also da habe ich auch, das hat auch ein bisschen was damit zu tun mit dem Nachwuchs. Es wird natürlich sehr, sehr schwer fallen, Leute zu finden, die sich auf sowas einlassen, wenn die dann auch noch im positivsten Fall das Gefühl haben und zu Hause ist den Leuten doch sowas von scheißegal.
Ja.
Das muss man, das macht es ja nicht einfacher.
Du hast ja im Prinzip, meine gerade so in der Netzöffentlichkeit, ich meine, du bist ja jetzt mit deinem Blog sozusagen ein richtiger Internetjournalist geworden. Ja. Das heißt, du hast ja jetzt auch eine ganz andere Front, ganz andere Diskussionsfront, als das vielleicht vorher der Fall war. Gerade jetzt im Hinblick so auf diese permanente Diskussion um die Bedeutung und Anerkennung der Bundeswehr als solcher. Was machst du denn da so im Netz für Erfahrungen?
Also nun habe ich eine Leserschaft, die sehr stark natürlich interessiert ist an dem Thema, die auch sehr positiv gegenüber der Bundeswehr angestellt ist, mit kleinen Ausnahmen, aber eigentlich ist das überwiegend so.
Ist das dann vor allem auch aus der Bundeswehr heraus?
Es ist sehr viel aus der Bundeswehr heraus. Also ich kann das ja immer nur grob abschätzen, weil ich ja, die Kommentare sind ja auch alle unter Pseudonym. Ich kann das nur grob abschätzen aus den Rückmeldungen, die ich bekomme. Aber das sind dann Leute, die sagen, ich find's gut, dass sie hier über dieses und jenes schreiben, was die normalen Medien schon gar nicht mehr interessiert. Und das finden wir bei ihnen.
Mhm.
Oder bei dir oder wie auch immer. Ne? Also,
ja. Also
schon so ein Stück weit zu sagen, okay, du verschaffst uns auch ein Stück Wahrnehmung.
Ja. Und wenn du jetzt unabhängig von den und die anderen Blogs sozusagen, also was
meinst du jetzt mit dir?
Naja, wird, vieles, was ein Blog rausbringt, wird ja dann auch in der Blogosphäre herumgetragen.
Ja.
Hast du den Eindruck, dass das bei dir auch
relativ so ist? Wenig. Also der Punkt ist, dass es in Deutschland, im Unterschied zum Beispiel zu den USA oder auch Großbritannien, fast keine Blogs gibt, die sich mit diesem Thema befassen. Also wenn es eine Handvoll ist in Deutschland, ist es viel.
Ja.
Es ist, also auch dieses Orchideenthema, dieser Minderheitensport, erstreckt sich auch auf die Blogosphäre. Also es gibt da, das macht's oder hat's für mich, als ich mit dem Bloggen über dieses Thema anfing, auch ein bisschen schwierig gemacht. Es gibt diese Vernetzung und dieses Verlinken und Pipapo, das gibt's da kaum. Weil es halt so wenig, die kritische Masse ist da nicht da. Also wenn man was über IT schreibt oder über Medien, dann zack, 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 dann breitet sich das immer irre schnell aus. Bei dem Thema sehr, sehr zäh.
Kommen wir nochmal vielleicht auch auf Bundeswehr und Internet zu sprechen, jenseits.
Hoho, zwei Welten prallen aufeinander.
Ja, naja, aber ich meine, dieser ganze Sicherheitsaspekt und Cyberwar-Diskussion ist ja nun auch gerade ein heißes Ding, wird ja sicherlich auch bei der Bundeswehr eine Rolle spielen.
Ja, natürlich.
Welche Rolle spielt es da?
Jetzt müssen wir mal ein paar Sachen auseinanderhalten. Cyberwar in diesem ganz strengen Sinne ist ja das, wo es darum geht, eigene Netze zu schützen, gegnerische Netze platt zu machen. Und da reden wir nicht über verhunzte Webseiten oder sowas, sondern da reden wir über Angriffe auf Waffensteuerungssysteme. Also Kriegsschiffe, Panzer, Flugabwehrstellungen. All diese Dinge, das sind ja sozusagen Computer mit ein bisschen Peripherie.
Aber ich meine, solche Angriffe wie dieser Stuxnet-Virus da,
ja,
auf die iranische Atomfabrik, ja, haben ja gezeigt, dass das Ganze schon sehr weitgehend sein kann.
Ja, natürlich kann das sehr weitgehend sein. Deswegen geht's da auch, die Militär sprechen immer von gehärteten Systemen. Also
schöner Begriff.
Ja, ja, also auch gehärtete IT, das abzuschotten, was an der Stelle eine etwas andere Aufgabe ist, weil das ist ja nicht per se Software off the shelf, noch nicht mal so wie die Software, auf die Stuxnet abzielte, die ja im Grunde genommen auch off the shelf war, sondern das sind sehr oft tailor-made Softwarelösungen, die eine Fregatte steuern, zum Beispiel mit ihren Luftabwehrradaren und und Raketen. Und dann gibt's natürlich die andere Geschichte, und da ist die Bundeswehr vielleicht auch ein, ich weiß nicht, wie verwundbar sie wirklich ist, aber wenn man sich anguckt, ich sag immer, dass eine Krise begonnen hat, erkennt man darin, dass ganz viele Computer mit Windows-Logo in einen Raum getragen werden, weil nämlich so ein moderner Gefechtsstand bei der NATO, bei der EU, bei der UN, bei der Bundeswehr, bei den Amerikanern, bei wem auch immer, besteht aus endlosen Reihen voller Windows-Computer. Auf denen sie dann ihre Kommunikation, Lagebilder und so weiter haben. Da sitzen dann selbstentwickelte Softwarelösungen drauf. Aber das manchmal hat man schon den Eindruck, dass die sich da in eine gewisse Monokultur begeben haben.
Das kann man wohl sagen.
Wird sich vielleicht auch noch ändern, wenn diese Verwundbarkeit einfach anders wahrgenommen wird oder besser wahrgenommen. Also da bleibt sicherlich noch einiges zu tun. Wobei, also aus meiner Sicht, das wäre die Analogie zu dem Atomkraftwerk, was Hacker in die Luft jagen, auf dem Weg über Schadsoftware. Die Analogie wäre ja dazu, dass Waffensysteme manipuliert werden. Also richtig klassische Dinge, die Bumm machen und Menschen tot machen.
Ja, ja. Die Rakete aus dem Silo und so weiter.
Die alte
Wargames-Fantasie.
Ja, so, genau, ne? Genau sowas. Und da denke ich, da sind sicherlich die Systeme besser geschützt, und da reden wir nicht über Windows-Computer, die am Internet hängen.
Das bin ich beruhigt.
Ja, hoffentlich. Naja gut, ich bin an einer anderen Stelle nicht beruhigt, weil ich dachte erst, du meinst einen anderen Ansatz. Dieses Stichwort Information Warfare ist ja auch Teil dieser ganzen Überlegungen mit Cyberwar, was so die Internetpräsenz und Darstellung der Bundeswehr angeht. Da ist sie sicherlich A, verwundbar, und B, wäre das vielleicht auch noch deutlich verbesserungswürdig, bedürftig. Aber gut, das muss man gucken. Es ist immer die Rede davon, dass die mal auf ein anderes CMS umstellen. Wenn sie das hinkriegen würden, hätten die schon eine Menge geschafft. Ist wieder eine Frage von Geld übrigens.
Das gilt wahrscheinlich auch für die meisten Institutionen. Ne?
Ja, ist richtig.
Ja, es ist ein extrem weites Feld, deswegen will ich das jetzt nicht auch zu sehr vertiefen. Aber natürlich, so Information Warfare ist ja auch so die Frage von psychologischer Kriegsführung.
Welch böses Wort. In Deutschland hieß das lange übrigens psychologische Verteidigung. Inzwischen heißt es Information Operations. Aber wo die Amis ganz, ganz cool PsyOps sagen, ja.
Ja, da sind wir schon voll im Neusprech
angekommen.
Ne? Ja, vielleicht mal so wirklich ein, es ist wirklich auch ein echt schwieriges Thema für mich, muss ich sagen, weil das einfach auch so viele Fronten hat. Langsam müssen wir es auch mal zu Ende bringen, aber vielleicht noch so mal ein kurzer Blick in die USA, dieses Ding mit WikiLeaks und dem Verrat von Geheimnissen, eher ein Staatsproblem als jetzt ein Militärproblem, ja. Aber im Falle von dem Bradley Manning war es ja jemand, der das aus dem Militärapparat herausgebracht hat, der halt die entsprechende Klassifizierung hatte und Zugang hatte auf
Sicherheitsdokumente. Ich weiß nicht, es gab mal eine Zahl, wie viele Leute hatten da Zugriff? Das war irre.
Viele, ja.
Das war also so irre. Also wer so einen breiten Zugriff auf bestimmte Dokumente zulässt, der will sie nicht geheim halten. Das ist jetzt einfach mein Schluss daraus.
Ja, ja.
Nee, also es ist einfach, es gibt einen niederländischen General, den Tom van Loon, der immer sehr erfrischend ist in seinen Aussagen, der auf einer Tagung mal sagt, also wenn wir doch ehrlich sind, 80% von allen Informationen brauchen wir nicht geheim zu halten. 20% brauchen wir, 70% brauchen wir gar nicht geheim zu halten. Das ist Unsinn, weil irgendwo findet man es sowieso. 20% müssen wir temporär geheim halten, weil wenn ein bestimmter Einsatz bevorsteht, muss das nicht unbedingt publik werden. Und gerade mal höchstens 10% sind auf Dauer geheimhaltungswürdig. Das finde ich einen sehr pragmatischen Ansatz, und ich glaube, so ist es auch wirklich.
Aber die eigentliche Frage ist ja, diese Reaktion der USA auf diesen Verrat, die ist ja, ich weiß nicht, ob die extrem ist, auf jeden Fall ist sie stark.
Ja.
Also dieser Verrat, Verrat wird da wahrscheinlich auch nochmal besonders mental belegt, so dieser Verrat an der Nation. Ja. Gibt es irgendwie, wenn man das so auf die Bundeswehr überträgt, könnte man sich sowas Ähnliches da auch vorstellen?
Nee. Ist
da genauso gesehen? Gibt es da überhaupt dieses Problem dieser Geheimhaltung?
Ja, natürlich. Beim Militär gibt es immer das Problem der Geheimhaltung. Und es gibt, ich sage immer, es gibt ja auch Dinge, die werden aus gutem Grund geheim gehalten, weil es Menschenleben kostet, wenn es nicht geheim gehalten wird. Müssen wir uns einfach darüber klar sein. Es ist auch für mich als Journalist so ein Punkt, dass ich sage, es gibt Dinge, manchmal erfährt man ja das eine oder andere, und es gibt Dinge, da sage ich auch, die verwende ich nicht, die publiziere ich nicht, weil ich weiß einfach, oder vielleicht erst viel später, weil ich weiß, dass es Menschenleben gefährden könnte, wenn ich jetzt damit etwas anfange. Und deswegen habe ich auch Probleme manchmal mit der Haltung, wir machen alles Geheime öffentlich, weil Transparenz ist doch unser Ziel. Sorry, wenn Leute dadurch sterben, dann ist für mich da eine Grenze und dann, das geht nicht. Punkt. Da bin ich auch nicht diskussionsbereit. So. Der andere Punkt ist, Bradley Manning hat ja keine Militärgeheimnisse verraten. Muss man sich ja auch mal bewusst machen.
So ein Diplomaten.
Ja, diplomatische Einschätzung.
Die Frage ist, ob dieses Video.
Angriffsvideo aus dem Irak.
Genau. Ich meine, es ist.
Ja, bei dem.
Sicher, wird sicherlich als Militärgeheimnis gesehen.
Ja, natürlich.
Ne?
Aber das wäre zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, ja. Wo ist da das Geheimhaltungsbedürfnis? Jetzt mal ganz, ganz echt, wenn wir uns dieses Video angucken, mit all diesen schrecklichen Dingen, die da passiert sind, wo wäre da ein begründetes Interesse von Militärs, gleich welcher Nation, dieses Video geheim zu halten? Jetzt kann man sagen, gut, da sind technische Daten eingeblendet, weiß ich nicht, die Auskunft geben könnten über Leistungsfähigkeit von Waffensystemen. Die kann man ja wegmachen.
Ja.
Man sieht ja Gun-Videos, die werden ja auch veröffentlicht. Also wir sollen ja nicht so tun, als wäre es das erste Gun-Video, was wir gesehen hätten, sondern im Gegenteil, jetzt auch gerade aus dem Irakkrieg, also teilweise werben ja Militärs damit, guck mal, wie professionell und wie zielgenau wir sind und wie toll wir das weggehauen haben. Also was zum Henker ist an diesem Video geheimhaltungsbedürftig? Verstehe ich nicht. So, die andere Geschichte ist, er hat keine Militärgeheimnisse verraten. Also es ist sehr stark mental aufgeladen, wie du schon gesagt hast, es ist ein Verräter an unserer Nation. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch so gäbe. Ich glaube, man würde von vornherein, wenn man wirklich ein Interesse an der Abschottung und Geheimhaltung bestimmter Daten hat, man würde sie nicht so breit zugänglich machen.
Das war auf jeden Fall der Fehler, den Sie
ja natürlich also,
gemacht haben.
Und wenn ich das richtig sehe, ich habe ja nur einen Teil dieser Sachen mir angeguckt, aber war da was dabei, was richtig secret gestempelt war. Also es gibt ja diese Geheimhaltungsabstufung, gibt es ja auch in Deutschland. Ja. Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, heißt vertraulich, geheim und so weiter und immer höher. Das Problem ist ja immer, es gibt Dinge, die amtlich unter Verschluss gehalten werden, die, wenn sie bekannt werden, nicht wirklich Schaden anrichten, die aber peinlich sind für Leute. Gibt's auch in der deutschen Verwaltung, nicht nur beim Militär, die gibt's überall in der deutschen Bürokratie. Und mein Eindruck ist manchmal, dass die große Angst der Bürokraten, ob mit oder ohne Uniform ist, dass da irgendwas an die Öffentlichkeit kommt, was sie schlecht dastehen lässt, wo sie dumm aussehen.
Was ja in dem Fall auch so ist.
Ja, natürlich. Aber ist das etwas, was von Ausnahmen abgesehen, was die nationale Identität der USA gefährdet?
Eher nicht.
Eher nicht. Also ich sage deswegen bewusst von Ausnahmen abgesehen, es gab da, wenn ich mich richtig erinnere, über aus Zimbabwe irgendwelche Cables, wo über Gespräche mit Oppositionspolitikern und so weiter berichtet wurde und diese Oppositionspolitiker, was natürlich sofort von den örtlichen Medien aufgegriffen oder von der örtlichen politischen Führung aufgegriffen wurde, um diese Opposition zu diskreditieren. Also das sind Sachen, da kann es heikel werden. Und da will ich auch nicht ausschließen, dass dadurch Menschen gefährdet werden. Weil gesagt wird, hier, du hast heimlich dich mit dem Ami-Botschafter getroffen und was ist unser Feind? Und du hast mit dem Feind kooperiert. Aber das ist dann noch eine Ausnahme davon.
Ja, Thomas. Wir machen jetzt mal hier ein Ende. Man könnte wahrscheinlich noch ewig weiterreden, weil jetzt eine etwas wilde Mischung aus Politik und Infrastruktur und anderen Dingen. Aber das ist nun mal genau die Gemengelage, in dem sich das Ganze abspielt. Ja, wer Lust hat auf tägliche Updates, augengeradeaus.net.
Gibt auch einen Twitter-Account dazu.
Nach vorne, der genauso heißt.
Nee, den habe ich unter meinem Privatnamen. Das ist Thomas-Wiegold.
Ah ja, okay.
Ja, was gibt's noch? Es gibt auch eine Facebook-Seite, die Augen geradeaus hat. Da werden aber im Wesentlichen nur die Bloginhalte gespiegelt, damit man auch auf Facebook mitkriegt, dass sie da sind.
Für Leute, die nur dort sind.
Ja, es gibt einige. Soll ich unterschätzen.
Don't tell me.
Bei Google Plus habe ich es noch nicht automatisiert. Das machen wir aber noch. Ja, das wäre es, glaube ich.
Okay, alles klar. Ich sag mal vielen Dank.
Ja, aber gerne.
Und das war's. Chaos Radio Express. 184, wir bekämpfen die Sommerpause mit unregelmäßigen Neuigkeiten. Oh, und ich sage tschüss und bis bald.
Tschüss.